Darstellung. Ja, hallo. Also, ich ja heute mal der Alex. Ich muss meine Gegendarstellung bekannt geben in der Folge S03 E12 Ideologie für akademische Schwachköpfe. Bin ich etwas entgleist, habe mit sehr starken Worten dargestellt, dass ich keine Geschenke unserer treuen Fans und Hörer annehme oder haben möchte. Das war natürlich alles sehr ironisch und sarkastisch überspitzt von mir dargestellt. Ich meine auch, dass der harte Kern das sehr gut rausgehört und richtig gedeutet hat. Und ich habe natürlich auch im Nachgang dieser historischen Folge mehrere Sachen von euch da draußen zugeschickt bekommen, wo ich mich natürlich hier nochmal auf diesem Wege sehr bedanken möchte. Und ich habe mich da sehr, sehr gefreut darüber und möchte natürlich da auch nochmal auf diesem Wege sagen, dass unsere Fans, unsere Hörer, die besten und die tollsten und die schönsten nach uns auf jeden Fall sind. Und ja, ich das doch sehr anerkenne, dass ich auch nochmal bedacht wurde mit kleinen Präsenten und möchte euch da einfach nochmal Dank sagen. Und ja, wie gesagt, ich nehme gerne noch weitere Sachen an, so ist es nicht. Aber stürzt euch nicht in Unkosten. Das sind wir zwar schon wert, aber wir möchten nicht für euer finanzielles Bankrott schuld sein. Und ja, wie gesagt, einfach ein kleines Dankeschön und ganz lieb von euch. Und da sage ich einfach nochmal im Worte von allen vier Pappnasen aus diesem Podcast. Dankeschön. Und ja, soweit bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast wird unterstützt mit Blätterspenden von Kufex, M hoch 2, Blaubeer Jens, Heinzi Pösel, Rocket Science, Kinocast, Thomas Rave und an allen denjenigen, die anonym gespendet haben. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren Amazon Affiliate Button auf fortsetzungfolg.net genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lost Unlocked. Diesmal mit dem wunderschönen Titel Sven in Italien. Mit dabei sind wieder der Alex. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Der Erik.
Hallo.
Und die liebreizendste aller Frauen in Berlin, die Annemarie.
Ja, schönen guten Abend. Oder guten Morgen oder Mahlzeit.
Wann
oder
auch immer das hört. Ihr dürft es auch gerne
genau. Zu
eurer beliebigen Zeit auf dem Kontinent eurer Wahl hören. Also, was ist heute wieder dabei bei Fortsetzung folgt? Es geht um Serien. Das ist ja quasi unser Metier. Wir gucken die Piloten an und besprechen sie kurz. Das heißt also, wir haben in der Regel auch meistens mit den Piloten geguckt. Also ihr könnt ruhig dann eure Meinung zu den Piloten in die Kommentare auf fortsetzungfolg.net schreiben. Und jetzt eine kleine Kritik am Rande. Nicht in irgendwelchen Forum ablästern, dass wir halt nur den Piloten sprechen. Das ist nun mal das Format des Podcasts. Worum geht's? Es geht um Vikings. Die Serie wurde uns von einem unserer Hörer empfohlen. Wäre wohl was für Erik. Wir werden sehen, ob es was für Erik war. Dann eine Serie, die ich meinen Mitgliedern aufs Auge gedrückt habe, nämlich Aurelio Sen, eine Miniserie der BBC. Ich werde euch nachher auch kurz erzählen, warum ich die ausgewählt habe. Und da müsstet ihr eigentlich, wenn ihr demnächst das mal guckt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Annemarie schelten, dass sie nicht hartnäckig genug war und uns nicht quasi schon länger dazu verdonnert hat, weisen sie. Aber wie immer ein paar News. Ich habe heute nur eine einzige klitzekleine News, denn der gute Wotan Wilke Möhring, wir haben ihn im letzten Podcast ja kurz erwähnt, als neuen Tatort-Kommissar, hat den Krimi-Preis für, beziehungsweise der Film hat den Krimi-Preis bekommen, für Filmdrama Der letzte schöne Tag. Also Wotan Wilke Möhring scheint mittlerweile ganz gut im Geschäft zu sein. Erik, du als alter Kinocast-Hase, müsste man den eigentlich jetzt noch so auch als, sag mal, ich, der nicht so unbedingt so oft ins Kino geht, auch sonst noch großartig kennen? Woher kennst du ihn vorher?
Also ich habe ihn zum ersten Mal richtig wahrgenommen in dem Kinofilm Antikörper. Das ist so eine Art deutsche Variante von Sieben. Da spielt er so ein Ermittler aus der Provinz, der dann in die große Stadt kommt, und der hat halt so einen Fall mit so einem ganz undurchsichtigen Serienmörder oder irgend sowas. Also der sitzt dann so hinter Glas wie bei Schweigender Lämmer, und der unterhält sich mit dem, und da gibt es so Psychospielchen, und das ist ein echt toller Film, kann ich nur empfehlen. Und jetzt habe ich ihn erst just am letzten Wochenende gesehen, und zwar DVD von Man tut, was man kann. Da hat er auch mitgespielt. Aber der ist schon ganz gut bekannt. Ich glaube, der kriegt jetzt auch demnächst einen Tatort, weil in dem Til Schweiger-Tatort gab es eine Szene, da treffen die sich in der Toilette, und die sind alle beide irgendwie Kommissare da in Hamburg. Das hatten wir, glaube ich, bei der Tatort-Folge schon erwähnt.
Genau. Die Frage ist, siehst du ihn wirklich als guten Schauspieler, oder hat er auch für dich manchmal irgendwelche Defizite, wie so endlos viele andere Schauspieler, oder ist er wirklich ein guter Schauspieler? Quasi Filmkrimi-Preis, Filmdrama zurecht.
Ich mache kein Geheimnis draus, dass ich an sich mit deutschen Film und Kino nicht so viel anfangen kann, aber Wotan Wilke-Möhring ist auf jeden Fall einer meiner deutschen Lieblingsdarsteller.
Ihr seht, das war es schon wieder an meinen News, deswegen schwenken wir direkt mal um zu Ann-Marie, die ist wieder da, und demzufolge gibt es auch ein paar News.
Vielleicht will der Erik noch mehr zu den Grimme-Preisträgern gleich sagen.
Ja, Grimme-Preis, genau, können wir ja gleich mal aufnehmen, den Ball. Tatortreiniger und das Switch Reloaded Special zu Wetten, dass, die haben auch Grimme-Preis gewonnen. Ja, das war zum Thema Grimme und noch irgendjemand.
Und diese mysteriöse Serie, die halb im Krankenhaus spielt, ja, von TNT Serie.
Ach ja, noch gleich.
Also ich würde ja sagen, Switch a Friend oder so.
Ja,
fast. Jetzt musst du mal so einen Love-Track einblenden.
Ich weiß wenigstens, wie die hieß. Beziehungsweise wüsste es jetzt. Also at a Trend, ja. Okay.
Und genau. Das Dschungelcamp hat nichts gekriegt.
Zu Recht, oder? War ja so eine Menge Fremdschämen, ich weiß nicht.
Dschungelcamp, apropos, war das Ding mit Dirk Bach früher, oder war das was anderes? Nee.
Jo, doch.
Apropos Dschungelcamp, Sat.1 versucht sich ja jetzt auch an sowas Ähnlichen, oder die wollen es zumindest als was Ähnliches wie das Dschungelcamp da etablieren, und zwar machen die einen Promi Big Brother. Schon mal davon gehört? Also es läuft wohl in England sehr erfolgreich, genauso wie dort auch das Dschungelcamp schon sehr länger ziemlich erfolgreich läuft, und ja, die wollen halt irgendwelche Promis, oder was heißt Promis, irgendwelche B, C, D bis X Promis, also irgendwie, die irgendjemand mal kennt, da in Big Brother Container reinstecken, und das soll sogar als, ja, quasi als Abend, also 2015 als Hauptprogramm laufen.
Ja, der Voyeurismus
also
zieht immer.
Freust du dich? Ich freue mich da voll drauf.
Echt? Ann-Marie, also ich glaube, wir müssen deine Mitgliedschaft hier bei dem Podcast echt überlegen. Du guckst manchmal Formate, die sind so seicht.
Da Nein, das wird ganz großartig, wenn die richtigen Leute haben. Ich gucke ja auch das Dschungelcamp gerne.
Echt?
Da tun sich Abgründe auf. Ja, na klar.
Ann-Marie, manche Sachen sollte man einfach mal die Klappe halten. Da sollte man nicht drüber reden. Das gehört definitiv dazu.
Wen wünschst du dir denn in den Container?
Lass mich nach. Naja, halt so richtige, so schlimme, wirklich Z-Promis. Also die dann so. Ich finde es ja immer schön, auch bei Dschungelcamp, was ich dann an Dschungelcamp mag, von bei Leuten, wo du denkst, die das ganz furchtbare Menschen, und die dann moralisch dich dann doch überraschen und mit Hintergrundinfos rauskommen über sich, die man nicht erwartet hätte. Deshalb mag ich sowas. Also Leute, die das dann wirklich, die es richtig entweder spielen oder den Sinn dahinter auch erkannt haben. Und also ich mag das voll.
Dann nominiere ich mal den ganzen Cast von Patchwork Family.
Ja, nein, na, Leute, die man kennt. Ich würde die doch jetzt nicht mal auf der Straße erkennen, die da. Also schon irgendwelche Soap-Leute oder, ja, keine Ahnung. Mir fallen jetzt ad hoc keine ein, aber wenn ich jetzt jemanden sehen würde, könnte ich jetzt sagen, der und der nicht. Also ja, gut, dann mache ich mal weiter mit den
News. Wir können abwechselnd machen, ich habe auch viel, ne?
Okay, cool. Ja, ich weiß, ihr seid vielleicht schon genervt davon oder euch interessiert es gar nicht so sehr, und die Hörer, wenn das Serien-Nerds sind, wissen sie es natürlich auch, aber ich finde, ihr habt das in der letzten Ausgabe nicht ordentlich genug gerechtfertigt, deshalb von mir nochmal ein freudiges Juhu, Veronica Mars bekommt einen Film. Ich finde das ganz unglaublich. Ich bin immer noch seit Wochen voller Ekstase, freue mich da so unglaublich drauf, und gerade heute haben sie es endlich mal hingekriegt, dass man nicht nur aus den USA und Kanada für das Kickstarter-Programm noch spenden kann, sondern auch von halb Europa und Australien und natürlich Deutschland ist dabei. Das heißt, heute Abend werde ich endlich mein Geld los, kann endlich für den Film, der ganz fantastisch wird, das weiß ich mit Sicherheit schon, mein hart erspartes Geld in den Rachen werfen, ja.
Die haben doch mittlerweile schon 4 Millionen zusammen, oder?
Jetzt sind es gerade 4.022.000. Das ist übrigens meine Startseite.
Von welchen Beträgen reden wir denn da? Was willst du denn spenden? Wie viel?
$75 plus 10 extra Dollar, dass sie es mir auch herschicken. Aber ich hoffe ja,
was kriegst du dann, was kriegst du dann hergeschickt?
Ich krieg ein T-Shirt, die DVD vom Film, ein Poster, ja, ich glaube, das ist es. Und noch eine digitale Kopie von der, vom
nicht
Film.
Schlecht.
Was für $20?
75.
75, aber ich habe das.
Ja, gut, und dafür wird sie ja Teilhaberin. Bist du dann auch am Gewinn beteiligt?
Nee.
Bist du im Abspann erwähnt?
Ich fürchte auch, so viel Gewinn wird der Film nicht machen.
Aber du kannst doch bestimmt, bei Kickstarter gibt es ja die Möglichkeit, verschiedene Pakete zu nehmen. Also du kannst doch bestimmt noch ein Paket nehmen, dass du sogar eine kleine Rolle kriegst im Film.
Ja,
oder
ja,
so.
Das war die für 10.000, die war gleich.
Also Annemarie, ich bin enttäuscht, dass du da nicht, also
nein, die war doch schon,
also.
Die war doch schon nach ein paar Stunden weg und da ging das ja nur für USA, da konnte man das nicht.
Stell dir mal vor, die haben dann wirklich so eine fette Ami-Braut da, die sie jetzt irgendwo im Film unterbringen müssen.
Nee, das hat ein Typ genommen, der sowieso gerne Kickstarter-Sachen unterstützt, der aber halt wirklich, das ist jetzt irgendwie ein Promi oder so, aber halt so ein voll erfolgreicher Geschäftsmann. Und der ist so viel unterwegs, der hat dann nämlich schon ein kleines Video gemacht. Und der weiß noch gar nicht, weil ist ja jetzt noch kein Termin für den Dreh bekannt. Und der ist halt so viel unterwegs, er weiß gar nicht, ob er das dann wahrnehmen kann. Ja,
dann ruf
ihn
doch mal an, Annemarie. Ich wollte gerade sagen, ne? Dann hast du eine gute Chance. Zumindest als Leiche gehst du da durch. Da musst du nicht mal großartig reden. Fällt der Dialekt oder so gar nicht auf. Ne?
Ich habe jetzt übrigens gesehen, in Berlin wird ja jetzt gerade der neue George Clooney-Film gedreht. Da haben sie etliche Sachen immer gesperrt und die rekrutieren dann auch immer schnell mal irgendwelche Leute aus den Zuschauern, aus den Gaffern, nenne ich es jetzt mal, für irgendwelche Statistenrollen, da irgendwelche Türen aufzuhalten oder irgendwas.
Also Türen aufhalten kann ich, wenn George Clooney bei seinen Dreharbeiten noch jemanden braucht, der ihm die Tür aufhält. Wenn das gut bezahlt, bin ich dabei.
Ich in Leipzig.
Ja. Nee, aber noch ganz kurz zu Veronica Mars, die unter anderem, was man auch für $750 konnte mal Tickets für die Premiere in L.A. kaufen und das war halt, ich glaube, da gab es 50 Stück und hier mit einem Schlag weg. Dann haben sie noch eine Premiere für New York dazu gemacht und in Texas, wo der Serienschöpfer Rob Thomas herkommt und mein kleines, feines Serienherz hofft ja noch, dass es vielleicht irgendwann eine Europa-Premiere geben wird und also da würde ich, da wäre ich auch innerhalb von einer Sekunde dabei. Also das wäre ganz fantastisch.
Aber für wie
wäre denn dein Reiseradius? Was wäre denn dein Reiseradius? Bis wohin würdest du denn? Bis Moskau
also,
zum Beispiel? Oder?
Ja, also ich denke jetzt eher so an London, das ja oder Paris. Also ich denke mal, wenn sie es machen würden, bestimmt London und da.
Berlin. Berlin ist momentan, also im internationalen Sinne, ich kriege das so ein bisschen mit von der Filmbranche her, also wird Berlin immer mehr so als Filmstadt wahrgenommen.
Ja, okay, dann twitter ich Rob Thomas Mann. Übrigens, ja, also wer Veronica Mars Fan ist, werdet ihr bestimmt sowieso schon machen, folgt Rob Thomas auf Twitter und Kristen Bell, die Hauptdarstellerin von Veronica Mars, die schreiben immer ganz tolle Sachen. Letztens hatten sie auch eine Stunde lang Fragen beantwortet und nicht nur drei Stück, sondern echt eine ganze Latte. Allerdings, Rob Thomas erzählt schon ziemlich viel über die Story oder so das allgemeine grobe Setting und eigentlich will ich ja gar keine Spoiler wissen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen, es geht schon ziemlich in die Details, aber ich erwarte ja eigentlich, dass das eher so ein, ja, ich erzähle euch jetzt irgendwas und dann kommt es doch alles ganz anders. Das finde ich toll und irgendwie glaube ich, dass das so ist. Aber trotzdem folgt den beiden auf Twitter und Ryan Hansen, der auch in diesem Video mitspielt, der Dick Casablancas, der schreibt auch tolle Sachen, hat jetzt ein Video gepostet, als er sich selber dabei gefilmt hat, wie nach wenigen Stunden diese 2-Millionen-Marke, die es zu erreichen galt, geknackt wurde, wie er sich freut, dann wie seine Tochter daneben sitzt und weint, also einjähriges Kind. Ganz zauberhaft. Also es zu dieser Zeit jetzt gerade ist es ganz wunderbar, Serienfan zu sein. Also es passieren nur tolle Sachen, denn, das bringt mich zu meiner zweiten News, Cougar Town wurde verlängert. Yay!
Wer hätte es gedacht? Waren die nicht kurz vorm Aus eigentlich?
Ja, eben. Also ich finde die Serie immer noch ganz fantastisch. Ich habe letztens irgendwie drüber nachgedacht noch und dachte so, naja gut, das wird es dann jetzt auch gewesen sein, denn wir erinnern uns, letztes Jahr, als die dritte Staffel zu Ende lief, kam ja immer auf ABC. Und die haben dann aber gesagt, nee, gut, das war's jetzt. Wurden sie eher miserabel. Wir machen das nicht mehr weiter. Serie war so gut wie weg. Dann kam TBS als Retter in der Not und hat gesagt, komm, wir nehmen euch. Läuft im Moment die vierte Staffel. Ganz fantastisch, unglaublich lustig. Und jetzt, ja, TBS, wir machen nächstes Jahr noch eine Staffel. Also das freut mich ja ungemein. Ja.
Ich meine News reinschießen da. Ich habe zwei Sat1-News. Die erste News ist, dass die von uns geliebte Serie Homeland bei Sat1 immer erfolgreicher läuft. Die hat momentan ihren Bestwert erzielt mit 17,6% in der Zielgruppe und läuft damit für die späte Sendezeit sehr, sehr gut. Und als kleines Bonbon macht Sat1 den Serienfans eine kleine Freude, nämlich das Staffelfinale werden die nicht geteilt zeigen, also eine Woche die eine Folge, die nächste Woche die andere, sondern die zeigen sie quasi in einem Stück als einen großen Film und beginnt dann schon um 22.15 Uhr, nämlich am 21. April wird das sein. Die zweite Sat1 News, Hawaii 5.0, haben wir ja auch schon etliche Male besprochen, läuft ja auf Sat1 auch ganz erfolgreich und es gibt hier eine etwas besondere Folge bei Hawaii 5.0. Die wird am Sonntag, den 5. Mai um 22.15 Uhr gezeigt werden und zwar hat diese Folge ein offenes Ende. Das war in den USA auch schon so und hier konnten die Zuschauer darüber abstimmen, wie diese Folge ausgehen soll. Das System behalten die für Deutschland bei. Das heißt, die Zuschauer können während der Folge sagen, welcher der drei Verdächtigen ja wahrscheinlich der Täter sein soll. Und je nachdem, diese drei verschiedenen Enden, die sind natürlich schon gedreht, die sind ja in den USA, lagen die ja schon bereit. Die kann man sich dann im Netz dann anschauen. Also wenn dann die Folge vorbei ist, dann je nach Abstimmung kann man sich dann den Rest noch angucken.
Also das verstehe ich gerade nicht. Also im Fernsehen wird ein Ende gezeigt und dann kann ich mir im...
Nein.
Nee.
Im Fernsehen wird das Ende nicht gezeigt. Aber dann, je nachdem, wie die Zuschauer abgestimmt haben, kannst du dir dann im Netz quasi das Ende angucken.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein älterer Mensch bin und kein Internet habe, dann habe ich Pech und kann das nicht zu Ende gucken.
Zum Beispiel.
Das ist ja
für aber Hawaii 5.0 ist jetzt nicht gerade für ältere Leute. Und
ja,
aber
es Internet muss ja
hat
auch,
ja fast jeder.
Gibt ja auch Leute, oder ich wohne hier irgendwo im Busch, wo ich gerade mal Fernsehen kriege über Satellit. Aber
ach nee, stopp. Moment. Also das Ende, worüber die Zuschauer abgestimmt haben, das wird gezeigt auf dem Sender. Und man kann sich dann noch die zwei Alternativen, kann man sich noch online anschauen, habe ich gerade noch gelesen.
Das ist natürlich eine sinnvolle Variante oder eine sinnvollere Variante. Ich habe bloß mal noch eine ganz andere Frage. Wir hatten ja mal drüber gesprochen zum Thema Community, dass Chevy Chase raus ist irgendwie. Guckt eigentlich einer von euch noch weiter Community?
Ja, also bei der neuen Staffel war er mit dabei.
Genau, und momentan ist er ja immer noch mit dabei und irgendwie, ich glaube nicht, dass sie so viel vorangedreht haben. Also entweder war das nur ein Marketing-Gag, dass der da rausgeschrieben werden sollte, aber das kann ich mir nicht glauben.
Fiel mir letztens auch auf und ich dachte eigentlich, mich zu erinnern, dass ich was gelesen hatte damals von die ersten vier Folgen ist er noch dabei und dann ist er weg. Aber irgendwie gibt es ja jetzt schon 6 Folgen oder sowas kommt. Was hat man
und
letztens?
Die wird immer besser irgendwie. Also die ist immer sehr...
7 Folgen gab es schon
jetzt. Sehr eigen, aber Changnesia ist einfach eine grandiose Erfindung. Ich finde das ein ganz tolles Ding.
Nee, irgendwie. Also ich finde das furchtbar.
Ah,
also,
für mich
geht's
gut.
Gerade bergab mit Community, also.
Sehe ich genauso. Also die neue Staffel, mit der wäre ich irgendwie nicht richtig warm. Wirkt irgendwie teilweise auch ein bisschen lustlos und so.
Und ich will es ja nicht darauf schieben, dass sie jetzt den Dan Harmon, der Community quasi erfunden hat, der ist ja nicht mehr mit an Bord. Da haben ja viele vorher schon gesagt, oh, da wird es jetzt bestimmt nicht mehr so gut. Und deshalb will ich mich ja eigentlich weigern zu sagen, dass mir die neue Staffel nicht gefällt, weil ich es ja eben nicht darauf schieben will, dass der Typ raus ist. Aber ach, also ich finde es auch nicht mehr so prall, muss ich sagen.
Wir ziehen es jetzt eisern durch, wir haben angefangen damit und dann werden wir schauen. Und wenn was Neues kommt, wie sich's entwickelt.
Dann von mir noch eine kurze News oder kleine Randinfo, weil ich gerade über Cougar Town gesprochen habe. Da ist ja eine der Hauptdarstellerinnen Courtney Cox, die wir ja aus Friends kennen. Und jemand anderes, den wir aus Friends kennen, ist Matthew Perry, der seit dieser Season eine neue Comedy-Serie namens Go On hat, die mir wirklich immer besser gefällt und echt toll ist. Und heute lief die neue Serie Go On und endlich, neue Folge von Go On und endlich hatte Courtney Cox, um wieder in den Bogen zu springen, ihren Gastauftritt. Also Chandler und Monica endlich wieder vereint und es war eine großartig, lustige, fantastisch schöne Folge. Da die zwei haben es halt voll drauf und Es war super toll, es war witzig, es war so irgendwie, ach, als Feeling und einfach ein schöner Gastauftritt, so wie Gastauftritte sein sollen. So. Es bleibt eine Erinnerung auf jeden Fall. Und dann, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich wahr ist. Gestern, als die Meldung mit Cougartown und der Verlängerung rauskam, Bill Lawrence, der Erfinder von Cougartown, hat auch so ein bisschen, ja, danke, dass ihr uns alles so beglückwünscht, hat so ein paar Tweets retweetet von Leuten. Und einer davon war, da hat irgendjemand geschrieben, ah, das war eigentlich auch nicht wirklich als Frage formuliert, sondern einfach so, so Matthew Perry will be in Cougartown next season for an episode. Und er einfach so, yes, he will. Also ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Spaß war oder ob das Ganze jetzt auch noch rückwirkend passiert und Matthew Perry für eine Folge rüberkommt. Das wäre ja so schön. Also, ich werde das mal recherchieren und zur nächsten Folge dann bekannt geben, ob das denn wirklich stattfinden wird. Ja, aber ich gehe jetzt davon aus, dass das passiert. Deshalb ist das schön. Euch
Liebe,
interessiert das auch, ich weiß.
ja, wir sind alle begeistert. Ja, liebe Freunde der Insel, ihr kennt ja alle noch Carlton Cuse. Er hat ja jetzt bald eine neue Serie am Start, die heißt Bates Motel. Die wird bestimmt hier demnächst auch mal besprochen werden. Und da gab es jetzt in den USA Riesenaufregung, nachdem die Pilotepisode gezeigt wurde. Nämlich gibt es da eine ziemlich üble Vergewaltigungsszene, die, Zitat, nichts für schwache Nerven ist, und viele Zuschauer sind da wirklich extrem erschrocken. Zum Beispiel der Parents Television Council geäußert, Zitat, die Vergewaltigungsszene war die brutalste, die ich je gesehen habe im TV. Für ein TV-14-Rating, also ab 14 Jahren, war die Serie schon schwer zu verdauenden Inhalt, grundsätzlich zu aufwühlend. Also die überlegen da jetzt einige Schritte dagegen zu unternehmen, gegen die Macher der Serie, oder ja, ob das hochgestuft wird von der Altersfreigabe her. Es muss wohl ziemlich heftig sein.
Naja, also ich habe es ja gesehen, natürlich. Und
Du fandest es geil, oder?
nein, es war schon, also es war vor allem also ich fand es total überraschend. Also Schockmoment war es auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht. Oh my fucking God. So, also so schlimm war es jetzt nicht. Ich meine, 14 Jahre ist vielleicht zu viel oder zu ein niedrig gestufte Altersfreigabe, aber. War jetzt nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu abgestumpft. Ja, war jetzt
Ja,
nicht so der Horror.
das wird sein.
Das wird sein. Genau, ja. Aber wo wir gerade bei Horror sind, Mensch, Erik, American Horror Story, kennen wir ja alle, mögen wir ja alle. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch endlich mal die zweite Staffel bis zum Schluss gesehen hat. Jedenfalls im Herbst startet ja schon die dritte und wir wissen ja, das sind immer kleine, abgeschlossene Handlungen in den Staffeln, also spielen zwar immer noch die gleichen Schauspieler mit, aber andere Rollen und wir haben ja schon so ein bisschen gerüchteweise gehört, worum es geht, dass Kathy Bates mitspielt und jetzt ist auch raus, wie der neue Titel lautet, nämlich American Horror Story Coven oder Coven, Coven, übersetzt Hexenzirkel, das heißt, es geht unter anderem um Hexen. Sehr gespannt, dass es nicht
Ja,
so
finden sich ja immer
abgefahren
relativ
geht.
gut neu. Ich habe zwar, wie gesagt, auch die zweite Staffel noch nicht zu Ende gesehen, aber trotzdem mal gucken. Also, ob dann die dritte wieder ein bisschen besser wird. Ich fand die zweite ja zumindest am Anfang etwas eher lahm, deswegen habe ich es noch nicht zu Ende geguckt.
Ja, für Freunde von kanadischen Serien, in Klammern Daniel, Zwinker, Klammer zu,
Lost Girl.
genau, gibt es jetzt was Neues, nämlich die
Lost Girl 2.
Mystery-Serie namens Orphan Black. Orphan Black ist entgegen des zu vermutenden Titels keine schwarze Waisin, sondern das ist eine Weiße. Ob sie jetzt eine Waisin ist, weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall um Orphan Black. Die heißt Sarah und die ist eine Außenseiterin und eine Überlebenskünstlerin mit einer düsteren Vergangenheit. Und auch ihre Zukunft soll sich nicht gerade zu ihren Gunsten entwickeln. Als sie den Selbstmord einer Frau beobachtet, die genauso aussieht wie sie, nimmt sie kurz entschlossen deren Identität an. Kommt uns das nicht bekannt vor? Das beinhaltet auch ihren Job als Polizistin. Nun ist Sarah gefangen in ihrem neuen Leben und muss die schockierende Wahrheit über sich und die Tote erfahren. Sie sind beide Klone. Und man kann sich jetzt die ersten 3 Minuten der Pilotepisode schon mal anschauen. Ich denke mal, das müssten wir doch irgendwann mal komplett besprechen, oder?
Können wir gerne mit
Yay!
aufnehmen. Ist aber auch eine Co-Produktion, ne, zwischen Kanada und USA wieder. Also es ist wahrscheinlich auch, welcher Sender
Nur die
eigentlich?
Guten, nur die Guten.
Nur die Guten. Wie bist du drauf gekommen?
Ah, ich irgendwie auf Twitter gelesen.
Ich sehe bloß gerade das Filmplakat vor mir. Das sieht ein bisschen aus wie die von deiner Lieblingsserie, die sie nochmal ein Remake gemacht hatten. Die Alien da, Wii, die Böse, nicht die, die
Ach, V hier.
Ja, die.
Also bei mir hier hat sie lange Haare.
Ich sehe bloß das Plakat, da hat sie kurze Haare. Also das,
eine
was ich sehe.
Co-Produktion von BBC Amerika und dem kanadischen Sender Space. Der Space. Auch zum Beispiel Primeville, New World und ja, solche Sachen.
Wir gucken da einfach mal rein und werden sehen, was bei rauskommt.
So, ich habe noch ganz kurz zwei, drei News, und zwar der Sender Six, der ja so furchtbar tolle Serien immer und immer wieder zeigt, bringt jetzt auch eine neue US-Serie nach Deutschland, und zwar Heart of Dixie. Habe ich sogar schon die Werbung dafür gesehen, ganz charmant. Sogar die Stimmen klingen ganz schön. Geht ja darum, dass Rachel Bilson als eigentlich Großstadtärztin nach irgendwo in den Süden der USA in so eine Kleinstadt kommt und dort plötzlich praktizieren muss. Also ich finde es ganz charmant, ich mag's. Und ab 11. April auf Six immer 21 Uhr, wenn dann auch die Wiederholung von Buffy ansetzt, was ja so manche unserer Hörer respektive Hörerinnen interessiert. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken.
Kleine Randnotiz, die Arzthelferin in der Serie Heart of Dixie ist die Ehefrau aus der Serie Last Man Standing mit Tim Allen. Nur am Rande.
Ach ja, ist sie dann nicht bei Heart of Dixie ausgestiegen? Also, weil...
Ach so, das weiß ich nicht. Also ich hatte bloß den Anfang gesehen und da fiel mir das halt auf, dass die beiden identisch sind.
Ja, weil ich glaube, die haben öfter mal eine neue Rezeptionistin gesucht. Ist ja auch egal. Dann noch was Kurzes. Pretty Little Liars ist ja so meine Guilty Pleasure Serie Number One. Ja, ich weiß, sie ist albern, wurde jetzt aber auch schon für eine fünfte Staffel verlängert, obwohl gerade das Finale der dritten lief. Es freut mich, ich gucke es immer wieder gerne, aber das soll jetzt nicht Inhalt der Info sein, sondern gestern kam die brandheiße News, dass sie ein Spin-off davon machen. Und ich finde es alberner am albernsten überhaupt. Also wieder irgend so Teenie-Gedöns, was in einer Nachbarstadt stattfindet, wo Pretty Little Liars spielt, heißt dann auch so Ravenswood. Irgendwie fünf Leute, die durch einen komischen Zufall zueinander finden und alles ist ganz mysteriös und die sind miteinander verbunden, also da gucke ich gar nicht erst rein. Ich wollte nur sagen, wer drauf steht, also wer richtig Fan, Hardcore-Fan von Pretty Little Liars ist, der kann sich da drauf freuen, wie ihr zum Beispiel, ich weiß.
Yeah. Hey, wir müssen den Klatschdreck einblenden.
Und dann meine letzte News oder Gossip-Info. Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass Rory Gilmore, also Alexis Bledel und Vincent Kartheiser, der den Pete Campbell bei Mad Men spielt, dass sie in real life ein Paar sind. Und jetzt hat er ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht und die werden heiraten. Und mein Serienherz springt außer Rand und Band. Also schon die zwei sind, ich habe mir jetzt mal ein paar Fotos von den zwei angeguckt, die sind ja so süß zusammen und das freut mich total und ich hoffe, die haben bald Kinder, die so aussehen wie die zwei. Ganz toll. Und eine nicht ganz so tolle Seriennachricht, liebespaarmäßig, ist ja, dass Jason Segel, der Marshall aus How I Met Your Mother, und Michelle Williams sich getrennt haben. Da bin ich ganz traurig.
Das dafür ist aber Danny DeVito wieder mit seiner Frau zusammen, von der er sich nach 30 Jahren getrennt hat.
Du Gossip-Hure. Ja.
Genau, na, eine ganz kurze News habe ich noch. Wer Game of Thrones guckt, wird vielleicht mal den Schauspieler Clive Mantle bemerkt haben. Der hat eine ganz kleine Nebenrolle. Der hat sich in einem Hotel in London etwas gestritten mit irgendjemand und da wurde ihm ein Teil seines Ohrs abgebissen, wie die Polizei berichtet hat. So, jetzt können wir mit den ernsthaften Sachen weitermachen.
Ich habe keine mehr.
Aber der Alex hat noch genau eine News und die werden wir ihm natürlich auch noch gönnen. Er ist wieder aufgewacht nach dem ganzen Gossip-News-Zeugs. Was hast du noch für News?
Ja, also ich möchte mich hier mal in diesem erlesenen Kreise mal ZDF loben, weil ich hatte diesen Dreiteiler mal gesehen, dieses Unsere Väter, Unsere Mütter, dieses Kriegsfilm, Miniserie, nenne ich sie mal. Und da muss ich, vielleicht können wir da in der nächsten Folge vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn ihr Lust habt, das mal zu gucken. Auf jeden Fall haben sie da, finde ich, ein sehr, sehr detailverliebtes, aufwendiges Miniserien-Film-Spektakel den Zuschauern präsentiert und muss ich wirklich mal sagen, da haben auch gute deutsche Schauspieler mitgespielt. Extrem gutes Setting, finde ich. Weiß nicht, Erik muss es vielleicht mal bewerten, der hatte da ein bisschen mehr Ahnung davon, muss er sich mal anschauen. Auf jeden Fall muss man da wirklich mal dem ZDF mal ein Lob zuschicken, dass das doch wirklich sehr hochwertig geworden ist, das Ding. Können wir vielleicht in der nächsten Folge mal besprechen, dann könnt ihr vielleicht mal den ersten Film oder mal reingucken. Da kann man vielleicht dann mehr, könnt ihr da auch mehr dazu sagen. Aber das möchte ich nochmal so kurz erwähnt haben.
Kam auch sehr gut auf Twitter an, wie ich das so mitbekommen habe.
Das freut mich auch extrem, dass es auf Twitter auch gut ankam. Mensch.
Das weiß ich.
Ich habe heute gelesen, dass der polnischer Fernsehsender irgendwas hat jetzt eine offizielle Beschwerde eingereicht dagegen, gegen diese Sendung, weil da irgendwie die Polen wohl etwas schlecht wegkommen oder so. Ich habe es selber nicht gesehen.
Also wenn welche doof weggekommen oder schlecht weggekommen sind, dann waren es wohl die Deutschen in dem Film, nicht die Polen. Also, aber gut.
Haben die Deutschen wieder verloren oder was?
Mal wieder verloren. Der Adi hat wieder verschissen, Onkel Adi. Aber gut.
Na gut, wir sehen mal zu, dass wir irgendwie an die DVD-Box oder an die Filme rankommen und dann werden wir die auf alle Fälle nochmal besprechen.
Mediathek? Leider nicht mehr, weil die nur noch 7 Tage das Ding online stellen, danach müssen sie irgendwie rausnehmen. Das ist so eine doofe Regel. Deswegen ist das nicht mehr verfügbar in der Mediathek. Vielleicht YouTube. Ohne ganz schlechte Qualität. Müsst ihr mal gucken.
Schauen wir mal. Gut, dann...
Moment, ich muss was reinrufen. Etwas ganz Wunderbares ist passiert, gerade vor wenigen Sekunden. Nein, ich wurde nicht zur Premiere von Veronica Mars eingeladen, aber etwas beinahe so Gutes. CBS, mein Lieblingssender, hat 14 seiner Shows verlängert, unter anderem dabei The Good Wife. Yee! Es gibt eine 5. Staffel, ich freue mich gerade so wahnsinnig. Daniel,
das war cheer up. Ja, ja.
Nein, das war überhaupt nicht klar.
Ach doch,
nein,
da kommt die Kurden, ist so gut mittlerweile.
Ja, die Serie ist gut, die Kurden sind echt nicht so prall. Also da, ich hatte echt, da war doch schon in der letzten, vor einem Jahr, war doch schon die Angst, dass es abgesetzt wird.
Siehst du, ich gucke die Kurden mir gar nicht an. Deswegen habe ich auch gar nicht die Angst, dass abgesetzt
wird. Ja, aber so toll. Und jetzt gerade, das habe ich vor uns vergessen, wollte ich noch anbringen, die letzte Folge war so toll. Matthew Perry war mal wieder dabei. Er spielt ja da so ein arrogantes Arschloch-Typ mäßig und war wieder dabei. Es war fantastisch. Und Joan Noble aus Fringe, Walter Bishop, hatte einen Gastauftritt, einen sehr merkwürdigen Gastauftritt, aber es war verdammt cool. Es hat an St. Patrick's Day gespielt. Sie waren auf einer Polizeiwache, wo lauter betrunkene Polizisten gesungen haben. Also es war echt Good Wife at its best und ich freue mich so wahnsinnig, dass es eine 5. Staffel gibt. Übrigens auch noch verlängert Person of Interest. Yay, yay, yay. 2 Broke Girls natürlich. War eigentlich keine Überraschung und freut mich. Aber Elementary mit Johnny Lee Miller, der Sherlock, der amerikanische Sherlock, da finde ich gut. Ist verlängert. Es geht jetzt gerade in keine andere Richtung, aber es entwickelt sich extrem weiter und das gefällt mir sehr gut, wo es jetzt hingeht. Da
gucke ich auf jeden Fall weiter. Du gerade sagst 2 Broke Girls, ich gucke ja immer mit meiner Freundin zusammen hier auf Pro7, nehme das dann meistens auf. Da kommt ja jetzt auch Apartment 23 und ich habe das ja vorher, hatte ich damals die erste Folge geschaut, als wir das hier besprochen haben, es hat mir nicht ganz so gefallen. Jetzt bin ich mittlerweile schon relativ weit und ich muss sagen, der Dawson, der rettet das echt. Also wenn der nicht dabei wäre, würde ich es nicht gucken, aber dem seine Szenen sind echt gut, deswegen lohnt sich es alleine, die Serie zu gucken.
Ja, das freut mich.
Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Kernthema unserer eigentlichen Kernkompetenz, nämlich das Thema Serien in aller Ausführlichkeit. Und wir haben, wie wir es schon gesagt haben, oder wie ich es kurz schon gesagt hatte, 3 neue Serien: Vikings, Aurelio, Zen und Weißensee. Beginnen werden wir mit Vikings, die uns quasi wärmstens empfohlen ist. Und Erik, der alte Wikinger, wird uns natürlich erstmal sagen, worum es bei Vikings eigentlich geht.
Ja, gut. Erik, nicht der Wikinger, sondern mit C. Erik mit K wäre der Wikinger. Vikings ist eine irisch-kanadische Koproduktion und läuft auf dem History Channel. Den habe ich ja zufällig auch und ich habe das auch mal gesehen, dass das läuft, aber da laufen halt immer so quasi Dokumentationen, also wo sie, was weiß ich, im alten Rom irgendwie zeigen, wie die Wein hergestellt haben oder irgend sowas. Das stellen die auch immer ziemlich gut nach und ich dachte halt immer, das Vikings, das wäre halt auch sowas und hab da irgendwie durchgezappt. Ich habe mir das erst jetzt mal angeschaut, wo jetzt der Hinweis drauf kam. Es ist mit sehr, sehr hohem Produktionsaufwand eine Geschichte, die hier erzählt wird, eine fiktive Geschichte, die aber wahrscheinlich mit dem Anspruch des History Channels doch in bestimmten Dingen auch historische Grundlagen hat. Also man sieht auch in der Serie diverse Artefakte, so ein Kompass und ein Schiffbau und sowas. Da, denke ich mal, wurde schon drauf geachtet, dass das vielleicht dem entspricht, wie es früher war. Der Rest ist halt wirklich rein fiktional. Also es ist keine Dokumentation über Wikinger. Wer sowas erwartet, ist hier auf dem falschen Weg. Uns wird ein junger Mann vorgestellt, ein Wikinger. Ja, der hat auch eine Frau und einen Sohn. Und am Anfang ziehen die halt immer so aus und erobern halt irgendwelche anderen Stämme, irgendwas. Also meistens segeln sie halt Richtung Osten und führen dann halt irgendwie Krieg und kommen dann halt mit Beute zurück. Diesmal auch. Also er kommt dann gerade wieder nach Hause und ist erstmal wieder eine Weile da und seine ganze Truppe, die sind auch alle zu Hause in ihrem Wikingerdörfchen da und feiern halt rauschende Feste und die haben auch so eine Art Anführer, so ein König oder Lord oder wie das da heißt bei denen. Wird gespielt von Gabriel Byrne. Den könnte man kennen. Also der hat in vielen Filmen mitgespielt, auch in einigen Serien. War dann bei Filmen, glaube ich, bei Leningrad hat er mitgespielt, bei Ghost Ship hat er mitgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Also ihn erkennt also man dann eigentlich.
Mir kam der auch bekannt vor, aber ich hätte ihn jetzt nirgendwo hintüten können. Mir war nur irgendwie, muss er ja, woher kennst du den, aber wenn du das so erzählst.
Staatsfeind Nummer 1 zum Beispiel noch, End of Days, hier den Arnold Schwarzenegger-Film. Also hauptsächlich häufig so Nebenrollen, die er da spielt. Hier spielt er halt wirklich so einen knallharten Despoten, was halt auch in dem Umfeld notwendig war. Also er musste halt auch mit harter Hand führen, weil das natürlich alles auch sehr, sehr raues Umfeld war und die Leute, die sind ja auch, die scheuen ja keine Gewalt und braucht schon eine harte Hand, um die zu führen. Und so werden dann halt auch einige oder wird halt auch gleich gezeigt, wie da so ein Gerichtsurteil gesprochen wird, wo wir vielleicht als jetzt mit unserer Sozialisierung, wo wir sagen würden, okay, hätte man vielleicht nochmal durchgehen lassen können oder eine andere Lösung finden, aber nee, da wird dann gleich geköpft und dann wird halt auch gezeigt, wie die Leute so ticken, also der geht halt erhobenen Hauptes da zum Schafott und wird halt so ein bisschen eingeführt in der Pilot-Episode in die ganze Lebensart. Aber es gibt dann halt noch so zwei, drei Storylinien, die sich mitentwickeln. Die erste Storylinie ist, dass dieser junge Mann, ich glaube Rollo hieß der, die quasi diese Hauptfigur, Ragnar, der hat so eine Idee, dass man eben doch mal nach Westen segeln könnte, um eben nach England zu kommen. Das hat er irgendwie gehört und da gibt es wohl so Legenden, dass dort wirklich große Reichtümer sind und der Anführer von denen ihrer Horde, der glaubt da nicht dran, dass es das gibt. Der will lieber nach Osten segeln, also quasi an der Küste entlang, nicht übers offene Meer, an der sicheren Küste entlang und wieder halt zu den Russen, die Russen irgendwie was wegnehmen.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ne?
Ja.
Zum einen fand ich in der Szene, als der Ragnar quasi gesagt, zu seinem Bruder gesagt hat, ja, er würde gerne mal nach Westen segeln und wie und warum, wie sie das beschrieben haben, toll, mit diesem Kompass, obwohl ich es nicht so, also ich habe zwar verstanden, was die machen, aber wie das rein physikalisch funktionieren soll mit dieser Abweichung, woher die genau wissen.
Das kann ich dir sagen.
Aber woher sollen die denn genau wissen, wann jetzt wirklich Mittag ist und sowas?
Es geht ja darum, dass die ganz genau nach Westen segeln wollten. Weil wenn sie zu weit nach Norden abdriften beim Segeln von der Linie, stell dir das als gerade Linie vor zwischen da oben Norwegen und England, ja. Wenn die jetzt nach rechts abdriften würden, ja, dann würden sie ja Richtung Polarmeer fahren. Oder wenn sie nach Süden abdriften, dann treffen sie es halt auch nicht. Das heißt, es ging einfach nur darum, ganz gerade zu fahren. Deswegen mussten die jedes Mal zur Mittagszeit überprüfen, dass sie noch auf Kurs sind, dass sie jetzt nicht zu weit südlich gelandet sind. Und dafür hatten sie ja dann auch die Sonne. Also wenn die Sonne im Zenit steht, wollten sie es ja messen. Dann haben sie gesagt, okay, wenn keine Sonne ist, dann haben sie ja diesen Kristall, wo sie eben quasi schauen können, wo sie die Sonne dann doch sehen.
Ob es den wirklich gibt, so diesen Sonnenstein, den die da hatten? Also
ja, das wird so eine Art, sagt ihr das Stichwort Polarisationsfilter was?
Ach so, dass das nur dann die hellen Anteile quasi rausgefiltert wurde.
Genau, sowas Ähnliches wird das gewesen sein, halt irgend so ein Bergkristall, der das zufällig kann oder so. Also ich weiß nicht, ob es jetzt als Sonnenstein
also in dem Sinne gibt. Also für alle Hörer jetzt, ne, also der hatte bei bewölktem Himmel ein ja, milchglasfarbenen Stein, eine Glasscherbe quasi, durch die er quasi hindurch geguckt hat und durch die man durch die Wolken die Sonne dann mehr oder weniger deutlich gesehen hat, war schon irgendwie beeindruckend. Aber das, denke ich mal, ist genau wie dieser Wasserkompass schon eine Sache, die real existiert. Also das fand ich schon spannend gemacht. Aber ich habe dich unterbrochen. Also der wollte nach Westen und der Chef wollte nach Osten.
Genau, also das ist die Storylinie. Er lernt dann, oder ich weiß nicht, woher er den kannte, diesen Bootsbauer den heuert er dann an. Der ist auch ein bisschen durchgeknallt und so, hat ein paar gute Ideen für so ein Boot. Und der baut ihm dann auch dieses Boot. Es hat dann auch so richtig diese typische Wikinger-Schiff-Form. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich gar nicht mehr das in Erinnerung, mit dem sie am Anfang gefahren sind. Also ich muss mir das vielleicht nochmal angucken.
Genau, das habe ich mich auch gefragt, ob er quasi der Erfinder des ja,
Ich glaube,
Original-Wikinger-Bootes, das quasi so weit segeln konnte, dann ist. Weil das war schon so vom Namen her so Floki oder Loki hieß der, glaube ich. Und so ein bisschen abgedrehter Charakter. Eigentlich ein sehr sympathischer Typ irgendwie, der dann nur durch Baumumarmen rausgekriegt hat, ob da prima Bretter für ein Boot rauskommen irgendwie. War sicherlich mehr dahinter, aber Intuition. Aber es war irgendwie ein interessanter Charakter jedenfalls. So ein bisschen ganz schräger Typ.
Dann kommt natürlich noch mit dazu, also er sagt ja dann, er will hier nach Westen segeln und jetzt weiß ich gar nicht, war das jetzt schon in der zweiten Folge? Ihr habt alle nur die erste geguckt, ne? Ich habe ja schon ein bisschen weiter geguckt.
Ich habe nur die erste Folge gesehen, genau.
Also die segeln ja dann noch los und kommen dann auch nach England und dann gibt es ja noch so ein Thema mit seiner Frau. Aber das kann man ja mal außen vor lassen. Also prinzipiell geht es hier darum, das Leben der Wikinger zu zeigen, wie das war und eben die Storylinie, dass er den Weg nach Westen findet. Er findet dort auch Reichtümer und die nehmen dann, die überfallen da so ein kleines Kloster an der Küste von England und stehlen da halt das ganze Gold, so irgendwelche Kreuze und sowas und sind total überrascht, dass einfach so unbewacht da diese Schätze da, sind sie halt nicht gewohnt, weil irgendwie, wenn sie da nach Russland gefahren sind, dann war alles heftigst bewacht da, die kleinsten Goldstücke. Und dort fahren sie einfach hin und die Mönche, die da waren, die hatten natürlich alle keine Waffen. Also die haben sie gnadenlos niedergemacht. Ein Riesengemetzel gewesen. Einen Typen nehmen sie noch mit, der spricht auch den ihre Sprache. Wikingisch wahrscheinlich oder wie auch immer. Und der erklärt das damit, dass er viel gereist ist als Mönch. Und den nehmen sie quasi als Geisel noch mit zurück. Und damit endet dann auch die zweite Folge. Damit soll auch eigentlich erstmal die Erklärung enden.
Ich bin da ja auch sehr skeptisch rangegangen an das ganz allgemeine Setting, weil ich bin jetzt nicht unbedingt so Historienschinken, in Anführungszeichen, Wikinger auch nicht. Aber ich fand der ganze, zumindest den Piloten insgesamt, wurde mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Wir haben es schon erwähnt, also dieses, wie die Technik dahinter ist, also wie die nachher dirigieren wollten, wie die übers Wasser wollten, wie das drumherum war, also auch die Schwerter, die da verwendet worden sind, diese Schlachtfelder, dann immer diese mythischen Aspekte, also dieser Ragnarok, der quasi der Hauptcharakter der Serie, sieht immer mal auch so Zeichen, also den typischen Raben und dann, für wen steht Rab? Der Rabe eigentlich, hab's nur vergessen, hab's ja nicht, jedenfalls für Odin.
Die Raben haben sie gebraucht und zwar wird das dann deutlich, weil die haben halt, während sie auf dem Wasser waren dann, haben sie die Raben nochmal aufsteigen lassen und dann quasi haben sie gewartet und wenn die Raben irgendwann so nach 20 Minuten oder so wieder zurückgekommen sind aufs Boot, haben sie gewusst, okay, sie sind noch nicht in Landnähe und haben halt immer die aufsteigen lassen dann, wieder in so einen kleinen Käfig gesperrt, nächsten Tag wieder versucht. Ja, irgendwann sind halt die Raben nicht mehr zurückgekommen, weil sie Land erreicht hatten. Da wussten sie, Land muss in der Nähe sein, weil die sind natürlich dann im dicken Nebel gelandet, weil da England, Nebel und so gehört ja alles zusammen.
Ja, aber in dem Fall war es halt so mehr so dieser mythologische Hintergrund, weil er hat dann immer auch Sachen gesehen, die in dem Moment nur er gesehen hat und nachdem er einmal geblinzelt hat, war das wieder weg. Alles in allem fand ich halt, dass das Ganze drumherum, das ganze Setting war sehr, für mich sehr überzeugend gemacht, sehr interessant, sehr gut gemacht. Wobei ich sagen muss, am Ende hatte ich zumindest Lust, wie du, eine zweite Folge zu sehen. Ich habe es noch nicht geschafft. Also das haben sie ganz gut hingekriegt. Also dieses Interesse für die Wikinger geweckt, die, was passiert jetzt? Wird er nun mit dem Boot losschippern? Du hast es schon gesagt, es ist auch anzunehmen, es ist ja nun nicht kein Geheimnis, dass er das machen wird oder gemacht hat. Und man ist gespannt, wie es läuft. Ich fand auch die Frau sehr sympathisch, also von Ragnar, die sehr, also es gibt so eine Szene gleich am Anfang, ne? Alle Männer sind weg zu diesem großen Fest, zu dem großen Saufgelage und wo dann der Chef erzählen soll, was für Pläne gemacht werden quasi für das kommende Jahr oder in dem Jahr. Und da kommen halt so Strauchdiebe und wollen eigentlich der Frau an die Wäsche und sie ist halt in der Lage, da komplett sich ihrer Haut zu wehren und erledigt eben mal die zwei Kerle oder einen erledigt so und der andere ist dann mehr oder weniger von dann. Also tolles Ding, interessante Schauspieler.
Beste ist ja dann, wo er dann wieder zurückkommt und sagt, und war irgendwas? Und ich so, nö, wieso?
Genau. Und das entwickelt sich halt so langsam und für mich gar nicht so uninteressant. Ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit nehme, das weiter zu gucken, aber es ist zumindest keine Serie, wo man sagt, oh, nee, auf keinen Fall gucke ich auf keinen Fall weiter. weil sie hat auch so ein bisschen Humor. Irgendwann sitzt halt auch ihr Sohn, also die beiden Ragnar und seine Frau haben einen Sohn und der sitzt dann irgendwann am Flussufer und schnitzt so sein Stöckchen. Und dann kommt der Bruder, glaube ich, und wollte eigentlich seinen Vater sprechen. Und er meinte so, nee, geht gerade nichts oder so. Also seine Eltern hätten gerade Sex, er müsste draußen warten oder so. Also das war schon irgendwie ganz nett. Es fehlt noch so ein bisschen, für mich noch so der letzte Antrieb, da unbedingt weiter zu gucken. Aber ich finde, wenn es so weitergehen würde, wenn es so detailverliebt ist, wenn es so mehr oder weniger spannend ist, könnte man das durchaus weiter gucken. Alex, wie ging es dir? Hat es dir gefallen oder war das eher so... Naja.
Ja, eher so, naja. Also das, was ihr halt so sagt, also weiß nicht, was der Eric so sagt, dass es vielleicht doch ein bisschen so mit Hintergrund ist und historischen Hintergrund, das sah ich also überhaupt nicht. Also es ist bestimmt eine gute Serie und für jemanden, der so auf diese Historiengeschichten steht, mag das auch eine feine Sache sein. Aber ich weiß nicht, das war für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Also zum einen hat man da im Klon versucht, ein bisschen Historie reinzukriegen und zu erklären, wie die damals vielleicht irgendwas erfunden haben und die Schifffahrt da revolutioniert haben. Also im anderen kam mir das alles halt sehr, nicht gestellt vor, aber wie eine ganz normale Serie. Also wenn es irgendwo bei einem ganz normalen Sender gelaufen wäre, ohne diesen historischen Hintergrund, hätte ich es vielleicht noch angenommen. Aber ich weiß nicht, also mir gefallen auch diese super, diese Serien, die so sehr lange zurückliegen, geschichtsmäßig, finde ich eh nicht so interessant und spannend. Und das Ganze war für mich alles ein bisschen zu... sehr dargestellt, dass er dann so diesen Kompass da erfindet und dann mit diesen Steinen da in die Sonne guckt und dann ist er da der große Entdecker und der große Held. Und ich glaube auch nicht, dass es halt früher so, also wir sind einig, wie es war, aber ich glaube nicht, dass es halt so war, dass dann einer halt sich da irgendwas ausgedacht hat mit diesem Kompass und dann fährt er mal los und hin und her.
Na gut, den Kompass ja, hat er ja von einem
Wanderer.
Ja, genau, so einen Wanderer bekommen.
Ja, dann ist er noch alberner, ne? Also von daher, das hat mich halt gestört, dass das halt so ein bisschen dargestellt wurde, als hätte es so sein können damals. Und dass er dann so der ja, ganz dumm gesagt, der Erfinder ist davon und jetzt fährt er da mal los mit seinem gebauten Schiff da, was er so konstruiert hat. Ja, also das stört mich, also mich stört das halt und ich bin da auch kein Fan von und das ist halt alles sehr auf eine Serie getrimmt und nicht auf Realität. Also dann hätte man lieber, weiß auch nicht, wie man es hätte machen sollen, aber mich hat das alles irgendwie gestört, auch dieses Setting und wo ihr sagt, das ist alles so schön und perfekt gemacht, aber das ist alles, finde ich, so amerikanisiert gewesen, also so alles auf schön gemacht ein bisschen, ne? Und so, dass die Frau dann halt so da kämpft und kann man erzählen, dass es früher so Frauen gab, die da mit dem Schwert gekämpft haben. Das gab's einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben alle noch so ein bisschen Wäsche gewaschen und irgendwas gesammelt und dann ist gut gewesen, ne? Und die Kinder aufgezogen.
Sonja.
Ja, aber verteidigen müssen sie sich ja schon. Wenn die Männer halt auf See waren, ja, glaube ich schon, dass die so ein bisschen tougher waren als
heute. Nein, im Leben nicht. Überleg dir mal, vor 100 Jahren konnte eine Frau nicht mal eine Pistole halten. Das ist einfach so gewesen. Die haben damals überhaupt keine Rechte gehabt, noch irgendwas zu machen. Das ist ja leider so gewesen. Und dann kann mir keiner erzählen, dass die dann da hier groß mit dem Schwert drei Leute da oder mit irgendwelchen Hilfsmitteln drei Leute da platt gemacht hat. Ne? Also das hat mich halt gestört. Das ist halt so, finde ich, unrealistisch. Man weiß auch nie, wie es früher war, aber das hat mich halt gestört. Deswegen hat mir das Ganze nicht wirklich gefallen und für mich ist es halt durchgefallen.
Erik, dein finaler Todesschuss sozusagen oder du hast zwei Folgen gesehen. Hat es dich überzeugt?
Ja, nicht so richtig. Also ich habe es halt immer mit Game of Thrones verglichen. Ist halt auch so ähnlich so, aber Game of Thrones ist halt wirklich reinweg Fantasy. Das heißt, hier wird nicht so quasi dokumentarisch irgendwas dargestellt oder darzustellen versucht. Das heißt, da gibt es halt bestimmte Sachen und die sind halt einfach so, das ist halt wirklich Fantasie und wenn da halt Frauen tough sind und da gibt es einige toughe Frauen bei Game of Thrones, dann ist es halt so, dann kann man nicht sagen, ja, Mittelalter gab es das nicht oder so, wie jetzt hier bei dem, was ich ja doch ein bisschen an realen Sachen orientieren will. Dann fand ich es erstaunlich banal, die ganze Geschichte. Also da bin ich halt mit Game of Thrones ganz andere Sachen gewöhnt, also wirklich so Intrigen und wirklich so Hintergrundgeschichten und die einen, die verändern sich und die sind wirklich sehr vielschichtig, während hier die Personen alle sehr, sehr stereotyp sind irgendwie. Es gab eine Szene mal, die so ein bisschen, ja, aber dann ist die auch gleich wieder so zerplatzt wie eine Seifenblase da. Da sagt dann der Chef da, der weiß nicht, ob der eine so dem ganz so treu ist als Diener. Und er sagt dann hier, wie sieht's aus, willst du nicht mal mit meiner Frau hier und so, das geht doch alles okay. Hier kannst du ruhig, wenn du willst. Ne? Und dann der lässt sich da nicht lange bitten und will da nun loslegen und dann sagt er, okay, jetzt weiß ich, woran ich bei dir bin, und lässt ihn da gleich aus dem Bett rausholen und da umbringen übelst. Und ja, das war mal, aber war halt viel zu wenig. Also die Story ist etwas lahm hier, aber ja, ganz nett gemacht.
Sind auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nur eine Miniserie erstmal. Also so richtig viel wird es dort zumindest in der ersten Staffel nicht geben. Ich glaube, nur 9 Episoden erstmal, Erik. Kannst du das bestätigen?
Also so viel habe ich noch nicht gesehen. Ich habe erstmal nur 2
gesehen. Nee, ich meine insgesamt geplant, dass man...
Also ich werde es bestimmt gucken, aber jetzt fängt ja auch Game of Thrones wieder an.
Also ja, es sind erstmal nur 9 Episoden geplant. Also eine Stunde ist nun mal auch nicht so viel. Ann-Marie, die Wikinger, du hast es ja nicht gesehen, aber wäre das so von den Erzählungen, was für dich eine Serie, die du vielleicht nochmal gucken willst, oder bist du gar nicht so, bist du lieber selbst die Frau, die die Männer verprügelt und von sich fernhält?
Niemand verprügelt hier jemanden, das macht man nicht. Hat mich jetzt so überhaupt nicht angemacht, wenn Erik das schon, wie er zumindest sagt, oder ich habe es auch öfter bei vom Alex so geliebten Twitter gelesen, viele vergleichen das halt willkürlich mit Game of Thrones. Und da ich das ja schon nicht leiden kann, werden es jetzt die Wikinger, wenn vielleicht heiße Typen dabei sind, könnte ich es mir überlegen. Nein, ich glaube, das ist nichts für mich. Das
nur heiße
nur,
Typen.
Nur,
zwar alles saudreckig, aber ansonsten.
Alles so mit Fell, so ein bisschen und nackte Haut. Und
ja.
Und dann sind die natürlich auch sehr, sehr hart. Also die mögen es dann doch etwas härter.
Also ihr solltet euch auf alle Fälle mal vielleicht den Toben, wie heißt das, den... Titelmelodie könnt ihr euch mal bei YouTube mal reingucken, die ist nicht schlecht, also die lohnt sich schon mal reinzuhören. Und
ja, aber Titelmelodie, das ist ja also genauso wie bei Game of Thrones, da wichst ihr euch doch auch alle in ab, wie toll das Intro Mann, ist und davon
echt sehr
kann ich mir auch keine Serie kaufen.
Brauchen wir einen Explicit Tag hier.
Richtig mal, wir werden es rauspiepen
hier. Vom Leder zieht.
Ann-Marie wieder getrunken.
Ja. Also jetzt nochmal, ich glaube, die Serie ist nichts für mich, aber es gibt ja wohl auch nicht ganz so viele Folgen von der ersten Staffel. Und wenn da jetzt jemand sagt, das entwickelt sich atemberaubend spannend, obwohl das bei euch ja jetzt auch nicht so klang, als ob das nun die Übersache wäre, würde ich vielleicht nochmal reingucken, aber zum jetzigen Stand nein.
Dann kommen wir jetzt zur zweiten Serie und sind wir mal gespannt, ob die besser wird. Ich habe sie jedenfalls ausgesucht, Aurelio Sen. Warum habe ich sie ausgesucht? Sie wurde beworben mit Nach Sherlock und Luther, die neue fesselnde BBC-Serie von den Machern von Wallander. Erik, lach nicht.
Da hätte man schon gewarnt sein können, oder?
Warum?
Ach, nix.
Sherlock war gut und Luther war auch gut. Warum bist du denn jetzt gewarnt?
Ja, aber wenn das so angekündigt wird, dann ja.
Ja, wie auch immer. Also, ich wusste im Vorfeld, es ist letztlich nur eine kleine Miniserie von der BBC. Es gibt, also Mini in Anführungszeichen, es gibt 3 Spielfilme quasi oder ein Spielfilmformat, 3x90 Minuten. Und ist eigentlich, um das mal vorwegzunehmen, so ein bisschen für mich hat so Anlehnungen an, wie sagt man immer früher, so dieses ein gutes Jahr. Einfach, da ist fast mehr das Setting interessanter als die eigentliche Handlung. Aber zur eigentlichen Handlung selbst, wir haben den Protagonisten Aurelio Sen und der ist nun wiederum eigentlich kein Unbekannter, weil das ist nämlich eine Romanfigur von Michael Dibdin. Der hat da einige Bücher geschrieben. Also das heißt, es ist so wie James Bond. Es gab mal eine Romanvorlage, die in den 80er Jahren irgendwie angefangen hat und bis heute relativ erfolgreich ist. Also immer noch ein paar kommen. Ich glaube, so ungefähr 10 Bücher sind erschienen und dann sollte die TV-Adaption kommen. So weit, so gut, kommt ja manchmal was Gutes raus. In dem Fall ist eigentlich das Beste an der Serie zum einen die beiden Hauptdarsteller Rufus Sewell. Der ist wiederum bekannt unter anderem aus The Tourist und Säulen der Erde. Und für mich der echte Hingucker, die ja, die Vorzimmerdame. Also es gibt so einen Polizeidirektor und die Vorzimmerdame ist die Caterina Morino, eine Italienerin, die unglaublich schön aussieht. Aber zur eigentlichen Handlung...
Ja, voll die Pferdefresse, die Alter, ey.
Du bist aber sehr negativ eingestellt. Ich finde sie jedenfalls sehr attraktiv. Pferdefresse, oh, Erik ist ja echt.
Ja, hat sie mal im Profil gesehen? Also im Profil ist die ja Vorspar, die Frau.
Ja, es geht ja um die Handlung und die inneren Werte und nicht das Äußere, Alex. Ja,
du hast damit angefangen.
Ich finde sie ja auch attraktiv. Also nochmal, Aurelio Sen ist ein sehr, wie soll man sagen, ein gesetzestreuer Polizeikommissar, Das sieht man gleich am Anfang, obwohl es einem da nicht so richtig auffällt. Die Handlung spielt in Italien und in Italien, sagen wir mal so, nehmen es sicherlich zumindest laut dem Klischee Polizisten nicht ganz so ernst, wenn sie halt irgendwo ein Käffchen trinken und der Barkeeper oder der Betreiber sagt, ja komm, es geht aufs Haus. Und Aurelio Sen verwehrt schon mal das, also sagt, nee, ich bezahle lieber selbst, beziehungsweise legt das Geld hin und gut ist. Und dann kommt es dazu, man merkt also, warum das so ist, denn der ist so als derjenige verschrien im Polizeirevier, der Ehrlichkeit über alles gehen lässt und deshalb bei den einigen eher nicht so richtig beliebt ist und das ihm auch eigentlich die Karriere schon gekostet hat. Er mittlerweile ist dann nämlich von seiner Frau geschieden, er lebt wieder zu Hause bei seiner Mutter, was ich ein bisschen eher lustig fand, amüsant, bekommt dann im ersten Pilotfilm sozusagen zwei Aufträge, beziehungsweise es sind zwei Fälle. Auf der einen Seite haben wir einen Häftling, der aufgrund von Krebs im Endstadium freigelassen wird, aber dann nichts Besseres zu tun hat, als sich bei seinen, die ihn damals verurteilt haben, also dem Richter, den Polizisten und unter anderem will er nachher auch noch bei Aurelio Sen, dem Kommissar, Rache nehmen, hat dann den Richter gleich am Anfang umgebracht, der ist tot und Aurelio Sen steigt so ein bisschen in diese Ermittlung mit ein, nur unfreiwillig am Rande, aber ganz am Ende kommen beide Handlungsstränge zusammen. Der eigentliche Kernermittlungsstrang, den Aurelio Sen verfolgt, ist ein ganz anderer. Da geht es um einen Mord eines Großindustrieller, der so eine kleine Sechsohrige gemacht hat und die Videobänder nachher nur zeigen, wie er umgebracht. In Verdacht gerät, beziehungsweise mehr oder weniger dilettantisch überführt, wird sein Geschäftspartner. Er ist der Einzige, der quasi auf den Überwachungsbändern nachher zu sehen ist. Aber das wiederum gefällt dem, ja, sagen wir so, dem Ministerpräsidenten von Italien beziehungsweise in dem Departement halt irgendwie dann doch nicht. Er will, dass er freikommt, weil man schon zu viele Verträge oder zu viele Geschäfte mit ihm gemacht hat. Das heißt, Aurelio Sen, der Biedermann in Person, soll halt irgendwie da versuchen, Beweise dafür zu finden, dass er doch unschuldig ist. Weil, das hat er schon im Vorfeld gesagt, bei der Ermittlung doch einige Fehler gemacht worden sind beziehungsweise nicht ganz so sauber gearbeitet wurde, wie man sich's gerne gewünscht hätte. Das alles passiert irgendwie in 90 Minuten. Das heißt also, es ist doch relativ für das, sagen wir mal, von uns gewohnte Format doch sehr episch ausgebreitet und ruhig erzählt. Für mich hat so am Anfang so ein bisschen die Stimmung von einem, wie sagt man, so ein 70er-Jahre-Krimi, also sehr, auch von der Musik her, so sehr 70er-Jahre-artig. Dann ganz oft, oder eigentlich in jeder Einstellung, die so draußen ist, ist so ein Weichzeichnungsfilter drüber, nochmal so ein extra Goldschimmerfilter. Das Setting an sich ist super. Also man möchte da gerne wieder Urlaub machen, beziehungsweise man erinnert sich daran, dass man halt in Italien Urlaub gemacht hat. Das passt schon prima. Aber die Kernhandlung ist dann vielleicht doch eher nicht unbedingt jedermanns Geschichte. Es geht halt um diese Vendetta, also diese Rache. So heißt, glaube ich, auch der Pilot, Vendetta. Man möchte halt Rache nehmen und auf der anderen Seite will man halt ihn befreien. Wie die Auflösung nachher von dem Fall ist, weil das ist so der einzige spannende Punkt, den werden wir natürlich jetzt erstmal nicht so plakativ darlegen, weil das sollte man doch ein bisschen aufpassen, weil sonst nimmt man sich auch den Rest der Spannung raus aus der Handlung. Aber ansonsten, das Problem ist, ich mochte die Sekretärin sozusagen, ich mochte Aurelio Sen, auch wenn er seine Schwächen hatte, weil er rennt permanent in einem dunklen Anzug rum, lehnt sich an Bäume an, kriecht irgendwo rum, aber irgendwie sieht er immer relativ sauber und schnieke aus. Für mich ein ruhiger Charakter, trotzdem interessant, aber die Geschichte per se, sagen wir mal so, man kann es gucken, wenn man viel Zeit hat und wenn einem danach ist, aber so der letzte Drive, also der letzte wirklich arge Spannungsbogen fehlt doch so ein bisschen. Also es ist doch sehr, sehr gemächlich erzählt und die Kernhandlung ist nicht unbedingt die schönste oder die interessanteste. Alex, wie ging's dir? Wir beide mochten ja eigentlich, also wie gesagt, gegen Sherlock und Luther, auf BBC ist nichts einzuwenden. So wurde es zumindest beworben. Hat es denn irgendwie im Entferntesten die Erwartungen erfüllt?
Also ich vergleiche es mal mit der Serie, die ich damals auch gerne geguckt habe. Diese spanische Krimiserie.
Balkone.
Balkon. Und da muss ich sagen, ist das echt, echt schlecht. Also ich habe mich da sowas von durchgequält, weil, wie du schon gesagt hast, die haben das ja relativ groß aufgeblasen, zeitlich gesehen. Und da kam einfach auch nicht voran. Also die Geschichte kam nicht so richtig voran, die Story kam nicht voran. Und es war auch wirklich nicht wirklich ein spannender Fall, fand ich. Also das war so ein 0815-Kriminalfall mit einer ziemlich blöden Ausgang und ziemlich simpel und doof gemacht, finde ich. Also das Wenn du nicht zu viel verraten jetzt, hast du schon recht, aber das finde ich, also die Auflösung, klar, wenn es ein Buch ist, muss man das so machen, aber total langweilig und unspannend. Und wenn ich das vergleiche zu Falcon und zu Sherlock und zu Luther, also Luther ist ja Welten besser, also der, einfach weil es bessere Typen oder bessere Charaktere sind. Aber ich konnte der Serie echt überhaupt nichts abgewinnen. Ich habe mich da echt, wie gesagt, durchgequält. Ich war kurz davor, das Ding abzuschalten, weil der Typ ist auch so ein Weichling und so ein Lutscher irgendwie. Und ich weiß nicht, also das hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Und dann, klar, die Italien ist da schon schön und alles schöne alte Gebäude und schöne Natur und alles, aber wenn die Story halt nicht passt und die Charaktere fand ich extrem unspannend, dann passt die ganze Serie nicht. Und das hat mich überhaupt nicht mitgenommen und mitgerissen. Und also da gibt es deutlich bessere Geschichten von BBC und was die auch schon gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, wen das ansprechen wird, weil das wirklich, also ich fand es extrem langatmig, die ganze Geschichte.
Vielleicht sind wir auch nicht das richtige Zielpublikum. Ich muss zugeben, einen gewissen extra Charme bekommt diese Serie auf alle Fälle noch. Das reicht trotzdem nicht aus, wenn man es im Original schaut, weil dann ist zum Beispiel, wie gesagt, die Polizeiassistentin oder die Sekretärin vom Polizeichef, die ist halt Italienerin im richtigen Leben, spricht dann demzufolge auch mit einem leichten italienischen Akzent Englisch, was die Sache wieder authentischer macht und auch einige Charaktere in Italien logischerweise halt Italienisch sprechen. Er ist ja Engländer und wie gesagt von der BBC produziert, in Italien gedreht und auch das Setting halt dorthin verlegt, eben wie du gesagt hast bei diesem Falcone. Aber irgendwie fehlte da so ein bisschen, was Falcone halt noch so ein bisschen ja Witz hatte, wo das noch ein bisschen, wie soll man es ausdrücken, irgendwie noch ein bisschen prickelnder, ein bisschen spannender war der Rufus Sewell als Schauspieler, also dieser Aurelius Senn, doch eher so dieses, das passt halt prima, dass der auch bei Mutti noch wohnt. Also der war halt irgendwie der ganz biedere, ganz ehrliche, das Mutti-Söhnchen, das zu Hause wohnt und kam aus dieser Rolle nicht so richtig raus. Der stand auch bei seiner Ermittlung dann immer nur da, hat überlegt, mag ja ein perfekter oder ein grandioser Ermittler sein und mit seinen Instinkten halt immer richtig liegen, aber auch so, ja, wirkte er so, wie du schon gesagt hast, eher so als Loser, also das da fehlte so ein bisschen der Pep irgendwie. Also das haben sie, weiß ich nicht, ob das in den Büchern halt auch so ist, dass der eher so dieser ruhige Typ ist, ob das noch sich wandeln wird. Ich, wie gesagt, ich werde mir bei Gelegenheit, wenn ich die Zeit finde, die beiden letzten Filme auch nochmal anschauen und euch dann nochmal sagen, ob da noch ein bisschen mehr Pep reingekommen ist. Ich glaube es fast nicht, weil, wie gesagt, 2010 wurde es gedreht, 2011 ist es ausgestrahlt worden, Aurelius Senn, und danach kam halt nichts mehr. Also ich denke mal, das wird wirklich bei dieser einen kurzen Miniserie geblieben sein, dem Versuch, da wahrscheinlich 3 Bücher zu verfilmen, und vielleicht kam es einfach nicht so gut an. Erik, dein Statement dazu, zu Aurelius Senn, ist es was für dich oder eher doch nicht?
Es ist nichts für mich. Ich habe mich sehr, sehr gelangweilt und auch sehr geärgert. Ich muss dazu sagen, ich habe es irgendwie auf Deutsch geguckt. Ich fand ja die deutsche Synchronisation absolut miserabel. Die war teilweise überhaupt nicht lippensynchron und also irgendwie ganz mies, ja, so richtig so vorgelesen und war total schlecht. Und auch so total dümmliche Dialoge, ja, wo die da irgendwie, ist der mit seiner Kollegin irgendwie ausgegangen. Natürlich ist es so, da kommt irgendwie eine hübsche neue Kollegin irgendwie in dieses Polizeirevier und alle Männer so Klischee-Typ, ja, wer von uns kriegt sie, ja, wir schließen eine Wette ab und ja, haha, weißt du, und irgendwie so total gut aussehende Italiener, die scheitern an ihr und sie hängt sich ausgerechnet an diese Plinze daran, ja, und dann gibt es später ja nochmal eine Szene mit dieser Frau da in diesem, was war das, die Ehefrau von diesem einen Mäzen da,
die natürlich gleich
da, wollen sie mit hochkommen hier, mal eine Runde bumsen oder so? Und der so, ach nee, jetzt nicht, ja, geht gerade nicht oder keine Ahnung. Hallo? Also was soll denn das? Also so ein Unsinn, also die ganze Serie und dann immer diese Alpha-Werbespots zwischendurch, wenn er da irgendwo von A nach B gefahren ist und ach, das war so ein langweiliger Müll und ich habe mir die ganze anderthalb Stunde da verschenkte Lebenszeit hier, schlimm.
Setting wenigstens hat dich das überzeugt, also Italien, was drumherum gekommen war, könntest du da wissen.
Du siehst ja nicht, was haben sie denn an Drehorten da, die haben doch keine Drehorte, das war doch alles entweder Studio oder du hast mal draußen entweder in der Stadt immer dieselbe Straße gesehen, dieselbe Ecke, oder wenn es draußen war, hatten sie dann dieses Haus von diesem Mäzen oder dann eben diese so eine Art Hof oder sowas war das, wo du mal ein Gebäude gesehen hast, das war's. Ja, also mehr hatten die ja nicht.
Obwohl, wo ich auch nochmal gelacht habe, ehrlich gesagt, war die Tatsache, als die als Aurelio Sender in diesem bei diesem Russen da oben in den Bergen war und hat die Frau ja gekocht oder zumindest alles vorbereitet, die trinken Wein, der bleibt über Nacht und nächsten Morgen sagt er, okay, ich fahre dich halt in die Stadt zurück,
ja,
und macht ihn die Kofferraumklappe auf irgendwie und sagt, hier, jetzt kannst du einsteigen und das war schon irgendwie.
Na, der hat ihn ja, musste um den Witz zu erklären, damit es die Hörer auch überhaupt verstehen, der ist vorher entführt worden, also der ist irgendwo lang und zack, Kapuze über den Kopf und hinten ins Auto reingeschmissen in den Kofferraum und ist dann von einem entführt worden, der als Verdächtiger gehandelt wurde und der hat ihn quasi gefangen genommen, um ihm zu erklären, dass er nicht der Verdächtige ist und ja, dann freunden die sich ganz gut an und dann am nächsten Morgen, ja, da kam dann die Szene, die du gerade erwähnt hast.
Also leider wahrscheinlich eher nicht so der Brüller, wir können es nicht unbedingt empfehlen. Die Frage ist jetzt, wem können wir es empfehlen? Ja,
mir ich denke mal, die Annemarie kann es schon mal gucken. Also,
die muss es ja noch nachholen. Schon.
Katharina Morino, wer vielleicht die mag, aber selbst da sagt ja Alex, die ist nicht hübsch, dem kann ich nur widersprechen, aber also ansonsten können wir es halt jetzt nicht wirklich, die Zielgruppe nicht so richtig festmachen. Wer jetzt trotzdem sagt, gefällt mir Aurelio Sen, wie gesagt, ich verlinke es nochmal dann im Blogbeitrag, der kann sich da selber mal ein Bild machen. Aber Erik, pflichtbewusst wie er ist, hat er noch den Grund rausgekriegt, warum Aurelio Sen, warum es da keine zweite Staffel geben wird und der Grund ist relativ profan, Erik. Erzähl doch mal.
Ja, die BBC plant trotz guter Quoten in Großbritannien keine zweite Staffel. Der profane Grund, man habe zu viele männliche Ermittler bereits im Programm. Ja.
Paula Ausrede, übrigens, aber gut, wenn die Quoten stimmen.
Hast du überhaupt gesagt, woher der Titel kommt?
Aurelio Sen ist sein Name, habe ich doch gesagt.
Ja, aber was das damit auf sich hat, ist ja kein alltäglicher Name.
Ja, ich habe es auch gehört, aber ich habe es wieder vergessen. Erzählt uns doch nochmal bitte, woher kam denn der Name?
Ein venezianischer Name oder sowas war das doch, ne?
Ja, der hat es irgendwann erwähnt, aber ich habe da nicht ganz so aufgepasst. Aber sei mir verziehen. Gut, jetzt kommen
wir... Dass du da nicht weggenickt bist.
Nö, komischerweise nicht. Na gut, also ich muss ja ehrlich sein, ich hatte zwei Anläufe gebraucht. Ich bin tatsächlich beim ersten Schauen wirklich eingeschlafen und dann war auf einmal Schluss und musste es nochmal gucken, aber da war es auch relativ spät schon. Insofern ist es ja auch kein Problem. Man kann ja die DVD nochmal reinschmeißen und guckt man es halt ein zweites Mal. Aber jetzt zur eigentlichen Serie, die ich glaube, 1,5 Jahre im Schrank liegen hatte und Annemarie nicht deutlich genug gesagt hat, wie gut die eigentlich ist. Und dafür müsste man Annemarie eigentlich schon per se aus dem Podcast rausschmeißen, weil sie ihrer Pflicht nicht nachgekommen ist. Weißensee.
Hast du denn mal Veronica Mars gesehen? Sonst werde ich jetzt in jeder Ausgabe davon schwärmen.
Das ich habe, ich Problem. Glaube, die erste, also von der ersten Staffel die erste Hälfte gesehen und dann bin ich ein bisschen abgedriftet. Aber da weiß ich zumindest, worauf ich mich einlasse. Bei Weißensee muss ich sagen, die habe ich jetzt in einer Woche die ersten beiden, also die erste und zweite Staffel durchgeguckt. Wir haben ja darüber diskutiert, beziehungsweise gesagt, wir verstehen nicht ganz, warum Weißensee zuerst auf DVD rauskommt und dann erst im Fernsehen und lohnt sich es überhaupt dann die DVD zu kaufen, bevor man irgendwie einen ersten Einblick hat. Wir haben uns quasi der Aufgabe angenommen, die zweite Staffel zu sehen, zumindest Annemarie und ich, und können nur sagen, so ja, viel als kurzes Feedback. Ja, wir haben die große
Bürde auf uns genommen.
Genau. Diese 6 Folgen zu sehen, ja, nee, was, warum und weshalb und wieso und sagen wir noch nicht, aber wir werden erstmal ganz kurz sagen, was Weißensee überhaupt ist, Annemarie.
Weißensee ist ein Bezirk in Berlin.
Sehr gut. Damit war es das auch schon. Kann man sich mal angucken, muss man aber nicht. Nee, also worum geht's bei Weißensee eigentlich?
Genau, Weißensee, eine deutsche Serie, die 1980 spielt. Also ja, die Mauer stand noch in Ost-Berlin. Wir treffen einen jungen Mann, den Martin, wir beobachten ihn dabei, wie er das erste Mal auf eine junge Frau, die Julia, trifft. Und die beiden, merkt man ganz schnell, die blinzeln sich an, da ist was in der Luft und die verlieben sich ganz schnell und es könnte alles so wunderbar und schön sein. Wären wir nicht in der DDR und wäre Martins Familie nicht ganz oben in der Stasi Mitglied und wäre Julia nicht die Tochter einer Musikerin, die kritische Lieder gegen die Stasi singt.
Übrigens, so, die ist Tochter so ist die Hanna Herzsprung, sehr sympathische Schauspielerin und die
sehr sympathisch.
Kritische Musikerin ist vielleicht den Älteren unter euch auch bekannt. Das ist nämlich Katrin Sass, eine alte DDR-Schauspielerin, die eigentlich schon gefühlte x Jahre am Markt ist. Und, aber ich glaube, die singt auch tatsächlich, ne? Also die hatte zumindest auch in der Serie eine sehr gute Singstimme irgendwie. Also meine, die Liedertexte muss man halt mögen, aber trotzdem, das, wie sie gesungen hat, macht sie schon ganz gut.
Jo, ja, also ich sagte ja schon, Martins Familie arbeitet in der Stasi, ganz oder mit der Stasi, oder also im Ministerium für Staatssicherheit. Ganz oben mit dabei ist sein Vater, also er ist da schon nicht nur so ein kleiner Schreibtischsesselfurzer, sondern
schon General der Höheren.
Oberstleutnant, genau. Also ja, schon was Höheres. Dann
gespielt von Uwe, da müssen wir die Namen mal sagen, weil die sind wirklich, also muss ja wieder mal sagen, ich gucke selten deutsche Serien. Ich bin von der wirklich derart begeistert, nicht nur, weil die Geschichte halt doch irgendwie spannend ist, obwohl ich da gleich noch eine Frage habe später. Nein, die ist auch gut besetzt und die Schauspieler sind authentisch. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, ja, die sind jetzt doch irgendwie eher langweilig oder das ist halt irgendwie schlecht geschauspielert, wie sagen wir mal in so Serien wie Patchwork Family. Nein, man nimmt die Rollen wirklich ab und die sind voll dabei. Und wie gesagt, der Vater von Robert und Martin, also die beiden Brüder, um die es so sich hauptsächlich dreht, ist der Schauspieler Uwe Kukoc.
Kukisch.
Der das auch wirklich sehr, sehr gut macht. Sehr toll, sehr authentisch. Und das ist das Gute, da nimmt man ein bisschen vorweg, das Bild, wie man ihn sieht, wird sich in diesen 2 Staffeln irgendwie komplett wandeln und das finde ich halt toll gemacht.
Sehr sympathisch, genau. Du hast ja gerade versprochen, der Martins Bruder heißt Falk und nicht Robert, weißt du? Aber ist ja kein Problem. Aber ja, Martin hat noch einen Bruder, der ebenfalls bei der Stasi arbeitet und der ein klares Ziel hat, nämlich auch ganz oben ankommen, alles für sein Land tun und keine kritischen Stimmen zulassen und nur den Regeln folgen und wer das nicht tut, der gehört für 10 Jahre in Gefangenschaft, so ungefähr. Also der fährt schon einen harten Kurs. Martin ist da ganz anders. Er ist zwar auch Polizist, aber eben jetzt in Anführungsstrichen nur Streifenpolizist. Und das macht ihm auch Spaß. Er ist auch nicht Mitglied in der Partei. Er mag sein Land und er will auch was gegen Verbrecher tun, aber er versteht halt oder er mag dieses, ja, du hast jetzt eine kritische Schallplatte oder mit verbotener Musik. Du musst jetzt 20 Jahre ins Zuchthaus ungefähr. Also da ist er schon ganz cool drauf. Ja, das ist so seine Familie. Julia, wie gesagt, die ist Mitte 20, arbeitet in einem Kosmetikladen und die Mutter ist alleinstehend und singt eben diese, ist als Liedermacherin unterwegs und bringt gerne mal die Stasi gegen sich auf. Der Hauptplot ist eigentlich wirklich, dass die beiden zusammen sein wollen und die Familien wollen das verhindern, vor allem Martins Familie. Und jetzt kann man ja, warum wollen die das verhindern? Lass die doch einfach. Da kommt noch hinzu, dass Julias Mutter, eben diese Sängerin, und Martins Vater, der hohe Kopf in der Stasi, sich von früher kennen. Ja, die kennen sich ganz gut. Und wie Daniel
man jetzt könnte auch sagen, schon, kannten sich richtig gut.
Ja, die kannten, ja, wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber das kann auch ein Blinder dann bei der ersten Szene erkennen, was da mal lief zwischen den beiden. Und wie gesagt, der Vater, er mag die Sängerin eigentlich auch und er deckt sie so ein bisschen, denn eigentlich will die Stasi ganz radikal gegen sie vorgehen und er, der ja eigentlich auch an solchen Operationen immer teilnimmt, er tut ja auch gegen andere böse DDR-Gegner etwas, aber sie, die beschützt er immer so ein bisschen. Und er, da merkt man schon in der ersten Staffel bei dem Vater, dass er nicht dieses starre Denken hat, sondern so in Graustufen denkt. Also er geht dann teilweise schon mehr noch mit in Martins Richtung, dass man doch eben, na klar soll man sich an Regeln halten, aber es gibt natürlich auch die Demonstranten, die wollen ja nicht nur Böses, die wollen ja eben auch Veränderungen mit Denken dahinter. Also die sagen ja nicht einfach, oh, die Mauer muss weg, sondern was ist schlecht an unserer Zeit? Warum läuft die Wirtschaft so und so? Und wie könnte man es noch besser machen? Das merkt man da schon. Also der Vater ist dann eigentlich doch ein ganz netter, aber er ist eben trotzdem dagegen, dass jetzt sein Sohn, der Stasi-Sohn, der Polizist jetzt hier mit so einer Regime-Gegnerin ein Verhältnis anfängt. Aber das ist den Kindern natürlich egal. Die beiden sind verliebt, wollen zusammenleben und am Anfang scheint das auch noch ganz gut zu klappen. Wollen jetzt nicht zu viel erzählen, oder?
Man merkt Daniel? Aber, nee, auf alle Fälle nicht, weil man merkt aber ganz deutlich, und das finde ich mal so als mehr Pluspunkt für die erste Staffel deutlich, so dieses Motiv. Also man nimmt einfach die Geschichte von Romeo und Julia, packt die in tiefste DDR, nimmt dann noch Stasi und dazu, und genau das ist im Prinzip so dieser Plot der ersten Handlung. Also wie zwei Liebende, kommen sie zueinander, kommen sie nicht zueinander, passiert irgendwas, wer will wen ans Leder.
Und wir haben ja auch nicht nur jetzt die Geschichte des Liebespaares, sondern es gibt ja noch viele andere Nebenschauplätze, die genauso interessant ist. Also zum Beispiel allgemein schon die Figur des anderen Bruders, des Falks, unglaublich spannend, unglaublich interessant, wie er so mit sein Leben vorantreiben will. Er ist auch verheiratet, übrigens gespielt von Anna Loos, die Frau. Gleich im Piloten erfahren wir, dass sie Alkoholikerin ist und jetzt für längere Zeit in, ich glaube, Magdeburg in einer Entzugsklinik war und jetzt wieder rauskommt, und sie ist total also verstört, ich weiß nicht, also eine ganz merkwürdige Frau ist sie da, und aber das nehmen alle so hin, also sie wirkt total verängstigt ihrem Mann gegenüber, lebt stoisch, ihr Leben ist aber überhaupt nicht glücklich und lässt sich von ihm anschreien, also ganz, ganz furchtbar.
Unschlagen und zieht überhaupt keine Konsequenzen draus, also irgendwie scheint die Frau, also in der Rolle zumindest null Rückgrat zu haben. Kleine Trivia, persönliche am Rande. Ich habe übrigens bis Mitte der zweiten Staffel gebraucht, um diesen Schritt, den gedanklichen Schritt zu machen, dass das ja die Sängerin von Silly ist. Und
die Frau von Jan-Josef Liefers.
Aber gut, das dauert halt manchmal ein bisschen länger, aber man kommt halt auch noch drauf.
Ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Die beiden haben übrigens zusammen noch einen Sohn. Das entwickelt sich ganz schön, oder das haben sie gut vorbereitet. In der ersten Staffel ist er so, weiß ich nicht, um die 10-11 Jahre und ist sehr erfolgreich in der Schule als Turner. Und in der zweiten Staffel geht die Geschichte auch weiter. Sogar noch mit einem kleinen Catch so. Das ist auch ganz nett. Vom Vater, also vom Familienvater, habe ich ja jetzt schon erzählt. Der hat natürlich auch eine Frau, und das ist so irgendwie dieses klassische Bild. Also sie weiß genau, was ihr Mann treibt oder trieb damals eben mit Dunja Hausmann, mit dieser Sängerin. Und aber sie hat das irgendwie, sie ist da zwar, irgendwie hat sie es akzeptiert, aber sie weiß genau, sie kommt gegen diese Frau nicht an, obwohl der Mann natürlich bei ihr geblieben ist, weil sie genau, er hat sie immer im Kopf. Und aber so für das Familienleben oder um nach außen hin zu repräsentieren, bleibt sie bei ihm. Und da werden dann auch öfter, weil er eben so ein hohes Tier bei der Stasi ist, bestimmte Empfänge oder hier Olympische Spiele sind, die werden dann bei den Kupfers zu Hause abgehalten. Da kommt dann eben auch noch höhere Ränge aus der Stasi, wird zusammen auf dem Fernseher Olympia geguckt, da werden Hors-d'oeuvres serviert, und dann kommt eben Martin mit seiner Julia nach Hause, will das präsentieren, und dann geht sein anderer Bruder und der Vater empfangen sie und schieben die erstmal in die Küche ab, und die Mutter will mitkommen und die wird rausgeschoben. So, ach, du servierst jetzt mal hier die Vorspeise, geh weg. Also überhaupt kein Mitspracherecht in der Familie. Und das ist ganz spannend. Also das ist total toll anzusehen, wie sich das entwickelt.
Das ist so die grobe Rahmenhandlung, die man eigentlich in beiden Staffeln sieht. Also erster und zweiter. Das ist Weißensee. Es geht also quasi um, wie kann man im Prinzip als Familienvater ein hohes Tier der Stasi sein? Wie erzieht man seine Söhne? Wie erzieht man als freischaffende Künstlerin oder als Künstlerin seine Tochter? Wie passen beide Ideologien irgendwie zusammen? Wie arrangiert man sich in diesem doch sehr einengen System? Und es kommen dann so, zumindest in der ersten Staffel, so werden so bestimmte Themen angesprochen, wie die Flucht in Westen, also Fluchthelfer. Wie haben Künstler Platten unter Umständen im Westen veröffentlicht? Dann auch so wie wurde man IM, also so inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, also diese Verrat, ja, Erpressung, wie waren die Mittel der Stasi? Das wird ziemlich authentisch, ziemlich nah in der ersten Staffel oder überhaupt so in den beiden Staffeln eigentlich prima mitgebracht oder mitgeteilt.
Und auch, wie wird mit den Menschen umgegangen, die sie fangen, die sie schnappen und in Untersuchungshaft bringen und dann, wann kommt mein Anwalt? Hoch, hat er sich noch nicht bei Ihnen gemeldet und so, wenn dann der, er spielt dann, also einer ist Good Cop und einer Bad Cop. Ganz, ganz furchtbar. Also gut, gut dargestellt, aber so das Menschliche ganz furchtbar. Also ich saß da so oft da und habe gedacht, nein, geh weg. Das kann nicht sein. Übrigens alles nur die erste und sowohl auch die zweite Staffel jeweils nur 6 Folgen, knapp 50 Minuten. Also ist auch an einem Wochenende schnell weggeguckt.
Genau.
Muss man, glaube ich, auch. Also das,
ich glaube ja.
Also ich finde das so packend.
Wollte ich gerade sagen. Also ich hatte die erste komplett alleine geguckt und die zweite, da kam dann also Eva dazu und hatte so Mitte der ersten Folge der zweiten Staffel angefangen zu gucken, war aber von dem, was sie gesehen hat, gleich so fasziniert, dass sie trotzdem, dass ich die erste nicht kannte, die zweite komplett mit zu Ende geguckt. Also das hat schon einen gewissen Reiz. Wer es noch nicht kennt, wer sich jetzt halbwegs angesprochen gefühlt hat, sollte sich auf alle Fälle mal die, ich glaube, man kriegt die erste und zweite Staffel, glaube ich, zusammen mittlerweile schon relativ günstig für, ich habe, glaube ich, damals nicht viel mehr als 10 Euro bezahlt. Oder, ich glaube, erste Staffel 10 Euro oder so.
10 Euro, ja.
Mittlerweile gibt es auch erste Staffel und zweite zusammen, glaube ich, auch für 20 Euro oder so. Also man muss da nicht viel Geld investieren, aber man hat wirklich eine ganz tolle Serie. Soweit im Prinzip zur Rahmenhandlung. Spoiler frei. Eine Frage hätte ich noch an Ann-Marie und da bin ich mir halt auch nicht ganz im Klaren. Glaubst du, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, dass Weißensee auch was für Westbürger ist, was für Österreicher, was für Schweizer oder braucht man einen gewissen DDR-Hintergrund? Weil ich fand das so, ich bin ja nun auch nicht so alt, ich bin schon älter, aber nicht so alt, fand es unheimlich faszinierend, da so viele Sachen aus dem damaligen Alltag zu sehen. Also sei es irgendwelches Geschirr mit Blümchen, irgendwelche Limo-Flaschen, irgendwelche Bierflaschen, irgendwas, so Kleinigkeiten. Wahrscheinlich gab es nicht so viel Abwechslung in der DDR, deswegen war dort alles nochmal aufgetreten. Aber glaubst du, dass diese Serie einen größeren Reiz gegenüber, sage ich mal, dem Ostbürger hat, als gegenüber dem Westbürger? Oder ist das gleichermaßen verteilt?
Also ich denke mal, also ja, wenn du jetzt ein Ranking machst, dann würde bestimmt der Osten überwiegen. Aber ich denke mal, das wird genauso Westdeutsche fesseln. Wir können ja mal, die Serie lief ja oder die erste Staffel 2010 in der ARD. Und vielleicht kann man da irgendwie anhand der Quoten, vielleicht kriege ich da was raus, kann ich ja mal nachsehen. Aber ich muss ja, ich bin ja nur noch jünger als du, Daniel. Und ich habe die DDR eigentlich bewusst überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber aus Anfang der 90er, da kommen mir anhand der Sachen, wie du gerade sagtest, aus dem Alltag, kommt mir auch noch vieles bekannt vor. Und das ist irgendwie schön, das zu sehen. Aber also man muss aber wirklich sagen, die Serie ist eine knallharte Dramaserie. Da, also ab und zu fällt mal vielleicht ein Spruch zum Schmunzeln oder so, aber das ist jetzt keine heitere Serie. Ist auch nicht so, dass in jeder Folge 10 Leute sterben, so ist es auch nicht. Aber man muss da schon mit einem gewissen, jetzt schaue ich das, rangehen. Also jetzt nicht nur mal so nebenbei und danach gucke ich eine Folge How I Met Your Mother oder so. Das ist schon was anderes.
Sondern bewusst schauen. Und man lernt auch irgendwie so bestimmte Charaktere echt zu hassen in der Serie. Und deswegen sage ich, das ist halt so gut gemacht, so gut geschauspielert, denn mein persönliches Feindbild ist nämlich Falk Kupfer quasi. Das ist der ältere Bruder der Kupfers als Schauspieler Jörg Hartmann, der mehr so linientreu ist und der über Leichen geht. So viel erstmal zu Weißensee, allgemeines Setting. Wir werden.
Ach so, ganz kurz, ja. Entschuldigung noch, weil du vorhin so die Schauspieler angesprochen hast. Wie gesagt, Hanna Herzsprung spielt die weibliche Hauptdarstellerin und Martin Kupfer, der männliche Hauptdarsteller, wird gespielt von Florian Lukas, den ich auch unglaublich gerne mag, der unglaublich gut spielt und der ist ganz, ganz toll einfach.
Aber ich glaube,
hat auch schon
persönlicher Star, also Nebenrollenstar ist in der Serie, heißt er Peter Görlitz. Wir werden jetzt nicht mehr verraten dazu. Schaut euch die Serie an und sagt uns hinterher in den Kommentaren, ob ihr Peter Görlitz genauso toll findet wie wir. Ihr werdet ihn nicht übersehen können. Also ihr werdet ihn auf alle Fälle mitbekommen. In der zweiten Staffel, glaube ich, noch mehr als in der ersten, aber immer toll. Gut, kommen wir jetzt noch ganz kurz zum Feedback. Wir haben wieder die wie wir es letztes Mal gemacht haben, auf Twitter nachgefragt. Erik, hast du dir ein paar Fragen rausgeschrieben oder was so die TV-Highlights der Hörer der letzten 14 Tage waren? Ann-Marie hat auch was geantwortet und ich weiß nicht, was sie da gemeint hatte. Dieses,
was ich gemeint habe mit einem Froni, meine ich natürlich Veronica Mars, all the way Veronica. Das ist meine News der letzten Woche, der Vorwoche, der Vorvorwoche und der Vorvorvorvorwoche.
Das ist schon ein bisschen einseitig hier, ne?
Wird es auch noch in einem Jahr sein. Da. Und ich will gar nicht wissen, wie oft ich bis dahin die Folgen nochmal gesehen habe.
Mrs. Strong.
Ansonsten freuen sich die Hörer auf Lerchenberg. Wir werden es, sofern es die Mediathek hergibt, auch beim nächsten Mal direkt besprechen. Bin ich auch gespannt drauf. Bekommt ihr auf alle Fälle ein heißes Feedback, ob das was ist oder nicht. Ansonsten zu den Kommentaren im Blog auf fortsetzungfolgt.net.
Kann ich ja ganz kurz sagen, falls ihr noch nicht in der Fortsetzung folgt Facebook-Gruppe seid, die ja da Alex hier so ein bisschen verwaltet. Ich habe da ein heißes Bild gepostet von Kaylee Cuckoo, bekannt aus The Big Bang Theory, aus einem amerikanischen Magazin. Da ist sie nackt. Ja, wenn euch das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht.
Ja, aber jeder von euch wird schon mal ein nacktes Frauenbein gesehen haben und einen nackten Frauenrücken.
Jetzt relativiert das mal nicht. Jetzt haben gerade die Leute, die wollten sich jetzt gerade alle anmelden hier. Also Facebook, ihr wisst, wie Facebook funktioniert. Ja, einfach eingeben, Fortsetzung folgt und dann seht ihr irgendwo die Gruppe, ne? Ah nee, halt die Seite, genau. Die Gruppe gibt es, glaube ich, auch noch.
Aber naja, da postet auch immer mal einer, aber es gibt die Seite, ist günstiger.
Ja, genau, irgendein Einzelkämpfer, genau.
Dann noch der Hinweis, ich sehe gerade, Ärzte sind die besseren Killer, interessiert die Leute nicht. Wir haben da noch null Kommentare, deswegen fällt das Feedback flach und wir kommen.
Waren auch nicht so spannende Serien.
Borgen ist unheimlich spannend.
Oh Gott.
Ja, nee, Borgen, das bleibt dabei, relativiert sich das. Borgen ist unheimlich spannend. Nochmal der heiße Tipp, Borgen. Zur Not Borgen und dann schauen. Ihr könnt Borgen natürlich auch kaufen und damit wären wir schon wieder bei dem Thema, wie könnt ihr uns unterstützen bzw. uns indirekt für unsere erstklassige Arbeit loben. Entweder ihr klickt auf den kleinen grünen Flatter-Button oder wenn es ganz ohne Geld ablaufen soll, könnt ihr natürlich auch bei eurem nächsten Einkauf auf Amazon einfach unseren Affiliate-Button von Amazon nutzen. Den findet ihr auf fortsetzungfolgt.net oben rechts, kleines A, draufklicken. Kein extra Geld bezahlen und trotzdem uns supporten. Hey, und wenn ihr jetzt denkt, der Alex, die Annemarie oder der Erik sind mir echt sympathisch, dann könnt ihr auch mal auf die Wunschliste schauen. Die findet ihr bei Das Team, auch auf fortsetzungfolgt.net. Alles muss, nix kann. Dieser Podcast bleibt so und so kostenfrei. Habt einfach viel Spaß damit. Also, dann war's das für heute auch schon wieder. Habt ihr irgendwie Empfehlungen, Serientipps oder habt ihr eigene Meinung zu den Serien, zum Beispiel zu Weißensee? Seid ihr ein Wessi, ein Schweizer, ein Österreicher und habt die Serie gesehen und fandet die toll? Wir würden es gerne wissen. Schreibt's in die Kommentare. Wir würden uns freuen. In dem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net
And make sure to tell all your friends about it too. And tell your parents. And make sure to tell them to tell their friends and then tell their children about it too. And then tell all your relatives. In fact, just go ahead and spam everyone you know through whatever means necessary. Spam them through email, by Facebook, by phone, by text, by postcard, by fax.
Nee, jetzt wenn in Italien reicht.
Dann hopp.
Ja, gut, fangen wir also an. Hallo und herzlich willkommen zu... Nee, was sage ich immer?
Das ist ja, jetzt musst du überlegen, welches von deinen vielen Formaten hier... Lost Unlocked, würde ich mal sagen, oder?
Ja, Lost Unlocked.
Sag doch mal Lost Unlocked, vielleicht fällt es ja gar niemandem auf.
Das habe ich mal, bei Comic Review habe ich mal ganz am Anfang einfach nur Fortsetzung folgt gesagt, das ist keinem aufgefallen.
Das hört ja,
mittlerweile hört das auch so an die 1000 Leute, also bitte.
Ja, ne, freilich.
Dann sag das jetzt mal so ganz normal, Lost Unlocked. Und ich versuche nicht zu lachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lost Unlocked. Hast du jetzt den Mute-Button gedrückt, damit du nicht lachen musst und anschließend?
Na, es gibt ja. die Eierlocke-Eier, ne, Annemarie?
Ich habe letztens Hänsel und Gretel Hexenjäger 3D angeguckt in der Sneak. Ja, da die Hexe, die hat auch immer so.
Was weiß
Zeig mal ein Bild.
Und
ich habe ja.
Ja, das habe ich gesehen, Erik. Das ist mein Typ.
So, ansonsten.
Was stehst du?
Hallo.
Nicht blond.